Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die jetzt noch viel mehr aus den Playoffs ausgeschieden sind, als sie es vorher waren und ja, vielleicht ein paar mehr Punkte gekriegt haben, als wir es erhofft hatten. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache den ganzen Mumps hier nicht alleine, sondern der Thilo ist wieder mit dabei. Moin Thilo!
Schönen guten Abend, moin!
Ja, hervorragend. Schön, dass wir beide uns wieder hier zusammen gefunden haben. Und zur Folge selber strukturell erstmal beginnen in die News. Dann sprechen wir über das Spiel der Dolphins zu Hause gegen die Cincinnati Bengals. Und dann geht es in die Preview zum Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers. Und da haben wir Tobias zu Gast. Also nicht unseren Tobias, sondern einen anderen Tobias. Und den hatten wir auch schon öfter hier zu Gast. Also da kein Problem. Also den kennt ihr auf jeden Fall schon. Und das soll erstmal der Fahrplan gewesen sein. Und damit würde ich sagen, legen wir gleich los mit den News. Und da ist das Pro Bowl Ranking. Ich glaube, die Pro Bowl Teams sind benannt worden. Und die Miami Dolphins haben einen First-Team-Pro-Bowler, wenn man das so bezeichnen möchte, und zwar Devon Achane. Wer auch sonst, sage ich mal, zur Vollständigkeit halber, gibt es natürlich ein paar Alternatives. Also es gibt ja immer mal Spieler, die entweder sagen, ne, keine Zeit, keine Lust, oder sie sind im Super Bowl. Brooks und Ingold sind First Alternatives, Waddle und Minka Third Alternatives und Aaron Brewer ist der dritte Center des AFC-Teams. So sieht's aus. Eine Side-News dazu. Wie heißt der noch? Der Freund von Taylor Swift, Travis Kelce. Der hat ja wieder die meisten Votes bekommen im Popular Vote. Oh Wunder, wo das nur herkommt. Aber Thilo, wie ist deine, also so grundsätzlich deine Einstellung zum Pro Bowl? Ich glaube, das machen wir jedes Jahr.
Ja.
Aber wie siehst du denn die Nominierten oder eben nicht Nominierten der Miami Dolphins?
Ja, genau. Also ich, Pro Bowl und das wird nicht matchen. Das ist einfach auch so ein bisschen meine Fansozialisation. Ich krieg da keinen Bezug zu. Die Spieler finden das wichtig, das weiß man, aber mir ist das tatsächlich irgendwie komplett Schnuppe. Wer da jetzt von uns dabei ist, ich finde Achane ist irgendwie so No-Brainer. Aus meiner Sicht, wenn ich mir die beiden Linebacker angucke, ich finde Brooks hätte da reingemusst, auf jeden Fall. Da sind jetzt Al-Shazir und Rokron Smith, glaube ich, davor. Ich kann bei beiden nicht sagen, ob die in der Saison besser waren. Für mich hätte Brooks da reingehört. Aber das ist auch alles irgendwie so, also wirklich, ich bin da komplett emotionslos. Für die Spieler ist es wichtig, weil sie alle eine Mark 50 mehr kriegen, in Anführungsstriche. Aber der Pro Bowl ist ein Wochenende, der für mich völlig footballfrei ist. Ich gucke auch kein Tic-Tac-Toe, ich gucke keine Quarterback-Wurf-Challenge. Das ist mir alles wirklich, wirklich egal. Und das liegt vor allen Dingen daran, wo du eben mit aufgehört hast. Das ist ein Beliebtheitsvoting, ein Namensvoting mit so ein paar Buys aus dem Jahr raus, aber am Ende sagen dann sowieso wieder mindestens die Hälfte der Spieler aus unterschiedlichen Gründen ab. Und ja, also ob da jetzt jemand 6-mal Pro Bowler ist oder nur 3-mal, das spielt für seine Karriere für mich nicht so die große Rolle. Wenn man bei uns drauf guckt, Achane, No-Brainer, Waddle ist okay, da sehe ich ihn vielleicht auch. Brewer hat mich ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich so nicht auf dem Zettel.
Aber also bei Brewer kann ich zumindest sagen, ich habe mir so ein bisschen Tape mal zwischendurch angeschaut, weil ist für mich halt in China so ein bisschen schwierig, das immer so da wirklich irgendwie hinterherzukommen. Aber bei Brewer weiß ich, dass so ein bisschen die Meinungen auseinandergehen.
Ja.
Aber wenn ich mir das Tape von Brewer angucke, das ist schon, gerade wenn wir über den Run sprechen, ist das extrem stark und auch ich finde, in der Pass Protection ist er halt auch solide und das macht ihn halt eigentlich für unser Game wirklich zu einem guten Center. Und ich bin jetzt, also das ist, finde ich tatsächlich, da haben wir eigentlich ein Center gefunden, wo ich hoffe, dass wir den jetzt noch 2-3 Jahre haben, worum man zumindest aufbauen kann, weil dann ist er auch schon irgendwie Anfang 30, glaube ich, also in 3 Jahren und Genau.
Ja, solide. Genau, solide. Ja. Aber irgendwie dann auch nicht mehr, von daher, ja.
Ja, ist halt die Frage, was du von einem Center verlangst im Endeffekt.
Ja.
Aber das dazu, kurz vielleicht zur AFC East mal, also 0-1-2-3 ist die Reihenfolge der Pro Bowler. Die Jets haben tatsächlich niemanden. Der Kicker hätte es fast geschafft, aber auch der nicht. Die Patriots haben 2, Christian Gonzalez und Drake May. Und bei den Bills ist eben Josh Allen, surprise, surprise, James Cook und Deion Dawkins, der Offensive Tackle. Ja, also das dazu. Und ich glaube, der diesjährige, der am meisten, das ist eben Kelce. Der hat schon 11 Pro Bowls, ist damit jetzt auf Platz 2 tatsächlich. Und nur Tony Gonzalez hat mit 14 Pro Bowl Selections mehr. Da sieht man vielleicht auch, dass diese Tight End Position sehr, sehr dünne ist. Weil da hast du eigentlich immer die gleichen Tight Ends. Das lässt sich halt nicht verhindern bei der Position irgendwie. Aber gut, dann haben wir das abgehakt. Und dann gab es eine, das ist eine News, die ist jetzt gar nicht so direkt greifbar, weil es eher so ein Gemauschel ist. Und das wurde dann von Ian Rappaport reported. Und zwar, dass die Dolphins mit hoher Wahrscheinlichkeit über die Saison hinaus an ihrem Head Coach Mike McDaniel festhalten wollen. Thilo, was machst du aus dieser News?
Naja, also ich mache daraus, dass mich das auf einer Seite natürlich positiv stimmt schon, weil ich glaube, man kann mit Mike McDaniel mehr machen oder ich möchte mal mehr von ihm sehen, außer mit Tour. Ich warte noch so ein bisschen auf das Aber, denn das ist für mich so ein bisschen die Gefahr daran. Ich habe große Sorge, dass wir mit Tour weitermachen und nicht mit Tour, Entschuldigung, mit Mike McDaniel weitermachen, aber er dieses eine Jahr nur kriegt, in diesem einem Jahr irgendwie zaubern sollen. Und wir dann wieder alles einreißen. Ich bin so für klare Dinge. Und wenn man, also entweder man vertraut Mike McDaniel, das würde ich gut finden, aber dann muss es für mich klar sein, dass es mehr als ein Jahr sein muss, weil dann muss auch Mike McDaniel sein Quarterback sich aussuchen können. Das ist im nächsten Jahr nicht so richtig möglich. Aus Draft-Position, aus dem, was aus dem Draft kommt, Cap-Position. Wenn jetzt Quinn Ewers nicht das Multitalent ist und man findet ganz spät irgendwie einen, dann hat Mike McDaniel im nächsten Jahr meiner Ansicht nach gar nicht die Chance, seinen Quarterback zu finden. Deswegen muss man ihm mehr als das eine Jahr geben, wenn man es konsequent macht. Ich hoffe, dass es nicht so ein Ding ist wie, naja, man geht dann mit Tour nächstes Jahr, weil der noch 99 Millionen Cap hat, man nimmt Mike McDaniel ein Jahr noch mit und dann macht man groß Tabula Rasa, dann können wir es auch gleich machen. Das wissen wir halt nicht. Wir wissen nicht, was da der Antrieb ist. Ich gehe das mal positiv ran und von daher würde ich sagen, ich finde es, würde, wenn es so kommen würde, finde ich gut. Bin aber mittlerweile auch an dem Punkt, aber wir müssen mal darüber sprechen, das werden wir gleich in der Review machen, wie sich das Ganze so in Spielen entwickelt. Das macht mir mittlerweile doch irgendwie Bauchschmerzen.
Ja. Ja, da werden wir gleich drüber sprechen. Ja. Logischerweise hat uns Tobias ja schon Zahlen mitgegeben. Gute Besserung übrigens an sowohl an Danny als auch an Tobias, die gerade so ein bisschen kurz vor Weihnachten, also wir nehmen das hier am 23. auf, hier wird es wahrscheinlich am 24. Also da hätten wir auch gleich frohe Weihnachten wünschen können. Ha! Ah, Mensch, ey, immer diese Podcaster, die Hälfte vergessen. Schlimm. Na, also in dem entsprechend gute Besserung an die Jungs erstmal. Und was ich aus dieser News mache, ist, dass ich das nicht verstehe, wer hat Interesse daran, sowas durchzustechen? Weil das ist eigentlich, also für jeden GM-Kandidaten, der denkt sich jetzt so, but why? So ungefähr.
Ja, genau. Ja.
Und das ist halt das, was ich nicht so geil finde daran, um ehrlich zu sein. Aber insgesamt ist es halt was, also das sehe ich ähnlich wie du. Also eigentlich müsste er mehr als ein Jahr bekommen. Aber schauen wir mal, ob er wirklich mehr als ein Jahr bekommt. So, das ist
ja,
das ist wirklich, wirklich die Frage. Und das ist, ja, wir haben da letzte Woche drüber gesprochen, meine Meinung hat sich seit letzter Woche nicht geändert, dass eben, dass ich das schon nachvollziehen kann, wenn man sagt, das passt überhaupt nicht. Und dann muss man das machen. Und dann ist das auch okay, dass man ein Jahr es probiert hat, weil dann kriegst du sowieso einen neuen Headcoach, einen neuen Quarterback und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist das die Frage, was man wirklich will, wie man weitermachen möchte. Und das ist so ein bisschen die Nummer da. Aber wir haben schon angesprochen, dass wir ja über das Spiel sprechen wollen, was die Dolphins natürlich solide verloren haben mit 45 zu 21. Also es war das Highscoring Game, was wir erwartet haben. Es war am Ende ein bisschen deutlicher, als wir es erwartet haben. Ich denke, das liegt hauptsächlich an unserer Offense und daran, dass kurzfristig Minka Fitzpatrick mit einer Wadenverletzung nicht spielen konnte. Und dann kriegst du eben von Joe Burrow 300 Passing Yards und 4 Touchdowns reingedrückt. Das passiert dann schon mal. Und ich meine, das Laufspiel war ja okay. Also, ich meine, Chase Brown, der hat halt, da war nicht viel Explosives dabei. Der längste Run war über 12 Yards dementsprechend. Aber das hat schon ziemlich ins Kontor geschlagen. Aber Thilo, du kannst gern mal deine Analyse zum Spiel hier lassen.
Ja, Analyse, finde ich, ist schon ein zu großes Wort. Ich würde mal
Jetzt erwarte ich aber auch große Dinge, ne?
Genau.
Zum Fest erwarte ich Großes.
Genau, zum Fest erwartest du Dinge. Zum Fest vielleicht, anders, was ich vorher gesagt habe, vielleicht hat ja auch schon der gute Ross sich wieder mal auf irgendeiner Yacht getroffen mit einem GM. Und es gibt den GM schon, der das durchgesickert hat, ne? Das wissen wir ja gar nicht. Also da ist er ja bekannt für, wer weiß.
Könnte sein, ja.
Miami ist schönes Wetter gerade und Ross hat schöne Yachten, wer weiß. Nee, aber zum Spiel, wir werden ernst. Ich finde, wir müssen aus dem Spiel, für mich, ich habe mich so hingesetzt, ich habe das Spiel wir haben mit Freunden geguckt, ich habe es erst nur in der Red Zone geguckt, das waren auch ganz gut, ich habe es dann nochmal nachgeguckt, in der 40-Minuten-Version. Für mich gibt es so drei große Überschriften. Das eine ist, wenn Minka ausfällt, ich glaube auch mit Minka, dann sind wir in der Secondary da, wo wir es vor der Saison erwartet haben, wenn wir gegen wirklich Elite-Quarterbacks spielen. Rodgers ist für mich nicht mehr Elite, aber schon besser. Mit Joe Burrow hat man jetzt mal wirklich meiner Meinung nach gegen einen Top-5-Quarterback, der auch angeschossen war, in Anführungsstrichen, schwieriges Wort, aber gespielt. Und dann sieht man, dass diese Quarterbacks mit ihren Receivern so eine Secondary von uns auseinandernehmen können. Ja, also da fehlt es einfach. Wir haben das in einem Streak super überspielen können, gerade mit den Linebackern. Aber das alleine reicht dann halt nicht. Also das muss für uns die große Baustelle sein in der Offseason auf der defensiven Seite. Wir brauchen einen Cornerback Nummer 1. Und daraus gesehen kommt auch für mich so ein bisschen der zweite Take. Ich sehe Weaver nicht in irgendwelchen Headcoach-Hirings drin. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Tobi hat das bei uns ja schon ein, zwei Mal geschrieben, dass Weaver da ein Kandidat ist, auch intern. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also er wird Interviews kriegen, das glaube ich schon. Aber ich glaube, so wie die Defense so aufgebaut ist, dass er wirklich ein ernstzunehmender Kandidat bei anderen Teams ist.
Also ich verstehe den Punkt da würde ich gerade kurz einhaken.
Natürlich.
Wollen. Ich glaube, für das, was er aus dieser Defense gemacht hat, es ist enttäuschend, was wir upfront machen. Also da hat ja jeder mehr erwartet eigentlich. Und das ist ja eigentlich auch sein Steckenpferd. Er kommt ja aus der D-Line. Das ist wirklich so ein bisschen schade. Aber was er dann mit der Secondary daraus gemacht hat, das war ja schon gut. Und insgesamt, ich denke, wenn man sich das anguckt, outperformt unsere Defense ein bisschen die Erwartung, würde ich sagen. Aber ja, es ist natürlich schon.
Also ich finde, wir hatten wirklich große Streaks, wo wir total super performt haben. Besser als ich erwartet habe. Gerade Brooks und Dotson. Das war wirklich sehr, sehr gut. Das war halt ein Streak gegen Gegner, die jetzt nicht in den ersten 20 irgendwo offensiv anzusehen war. Da konnten wir defensiv mal dominieren. Aber das kippt dann halt sehr, sehr schnell, meiner Meinung nach. Und das hat man jetzt in den letzten Spielen gesehen. Und dann ist halt die Frage, wo will man hingehen? Man muss halt merken, dass die Defense, da haben wir ja gar nicht so viele Free Agents, die wirklich da sind. Da muss man überlegen, was macht man mit Chubb etc. Aber da sollte man meiner Meinung nach wirklich gerade in der Secondary was machen. Und dann kann diese Defense den nächsten Step machen. Die Frage daran ist, die ich mir immer stelle, ist, Das werden wir nicht beantworten können, aber wer war die treibende Kraft, dass das so passiert ist? Hat Weaver gesagt, ich brauche keinen Jalen Ramsey, ich brauche gar keine Shutdown Corner, ich krieg das alles upfront hin. Wenn er das gesagt hat, dann wäre das für mich eine komplette Fehleinschätzung, weil die upfront liefern wir nicht. Es funktioniert nicht so, wie es wahrscheinlich gedacht war. Oder wurden ihm aus Cap-Gründen von Greer, McDaniel, wem auch immer, die Hände gebunden und er würde eigentlich mehr machen wollen auch. Das wird man jetzt sehen. Die Antworten wird uns die Offseason geben. Kein Team ist so ehrlich wie eine Offseason. Also wenn wir unzufrieden sind mit dem, was wir gemacht haben, dann werden wir agieren, glaube ich. Und dann können wir nicht nur einmal agieren. Gerade über den Draft, auch mit mittleren Runden, mit ein paar Picks vielleicht. Deswegen glaube ich aber auch nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Weaver dieses Jahr uns verlässt. Das glaube ich nicht, weil dafür gibt es andere Coaches, die gerade defensiv doch besser performt haben. Wenn man da an einen Schuler nach LA zum Beispiel guckt, das sind so die ersten Kandidaten. Und dann defensive Head Coaches haben ja immer so einen kleinen Nachteil. Also ich glaube, da brauchen wir uns nicht so große Sorgen machen. Und wenn es so ist, okay, dann da finden wir wen. Defensiv kriegen wir das hin. Ich denke, der Elefant im Raum ist natürlich unser Quarterback-Spiel, Quinn Ewers. Und da bin ich persönlich, und du unterbrichst mich jetzt sofort, ich bin genauso schlau wie vorher. Das waren Checkdown-Pässe, das waren kurze Dinge. Die Interceptions, da kann er nicht viel für, finde ich. Ja, das passiert. Aber das ist so genau das, was vielleicht so ein bisschen frustrierend ist. Deswegen hoffe ich auf die nächsten Spiele. Das war weder Fisch noch Fleisch. Das sagt uns für die Zukunft gar nichts. Also mir hat das gar nichts gesagt. Das ist so ein Spiel gewesen. Mischung aus Verstecken. Er probiert noch ein bisschen, konnte aber auch gar nicht so richtig viel machen. Also es war nicht das erhoffte Breakout-Spiel. Es war auch nicht die, in Anführungsstrichen, eine komplette Katastrophe, wo man sagt, ja gut, das war's. Wir spielen mit Zach Wilson. Es war weder das eine noch das andere. Deswegen wird er jetzt die beiden Spiele kriegen. Wenn das vom Niveau her ähnlich bleibt, dann gehen wir in ein ganz tiefes Schlamassel meiner Meinung nach rein, weil dann wissen wir gar nicht, was wir machen sollen.
Ja, also ich fand's, was man gesehen hat, dass er auf jeden Fall, also ich fand sein Pocket-Verhalten nicht so schlimm, wie ich es mir gedacht habe. Er hat keinen einzigen Sack genommen. Das ist schon mal etwas. Aber ja, also einige Pässe waren gut. So ein bisschen hat er dann aber war nicht genau genug irgendwie über etwas, so alles, was über 10 Yards ging, fand ich so ein bisschen schwierig oder kam mir zumindest erstmal so vor.
Das waren ja auch
Beziehungsweise
nicht viele.
also ich sag mal, war halt für, also alles, was über 20 Yards ging, über 20 Yards ist er ein von vier und zwei Interceptions. Das war halt, und ich meine, klar, bei der einen super ärgerlich, dass das nochmal hochgebounced ist, der Ball und so. Und ich meine, unter Druck war er auch okay. Da war er 4 von 7 angebracht für 34 Yards. Und ja, auch, also er wurde tatsächlich gar nicht so oft geblitzt. Fünf Mal wurde er geblitzt, hat dabei 4 Pässe angebracht für 71 Yards. Das sind tatsächlich die besten Yards per Attempt Stats. Und ja, also das fand ich ja so ein bisschen, Aber ja, also es war nicht schlecht. Aber es war jetzt auch keine Offenbarung. Es war okay. Ich sag mal so, das ist das, was ich von einem Rookie-Backup Quarterback erwarte. Das ist im Prinzip das. Er hat schon so, ich sag mal, der erste Ball, den er dann auf Waller geworfen hat, das war schon eine gute Sache. Da hat er schon gezeigt, wo er dann aus der Pocket dem Druck ausgewichen ist. Das war gut. Aber insgesamt, ja, hat es mir jetzt. War es okay? Also es war jetzt nicht
Ja.
Fisch, nicht Fleisch, genauso wie du es gesagt hast. Aber ich sag mal so, es gibt uns zumindest dahingehend die Option, dass wir einen Backup-Quarterback haben, den man noch zumindest einigermaßen entwickeln kann, der jetzt ein bisschen Spielerfahrung sammelt, damit er nicht ganz grün hinter den Ohren ist, wenn er dann nochmal rein muss. Und dann schauen wir einfach mal, was dabei rumkommt. Aber klar, also es war bisschen viel, also es war nicht viel in Watte gepackt, aber es war schon ein bisschen logischerweise in Watte gepackt. Und ich sag mal, was bei der Offense dann, nachdem wir gut gestartet waren, mehr oder weniger, gerade über das Laufspiel, haben die Bengals das Laufspiel immer mehr zum Erliegen gebracht und dann haben wir keine Mittel über den Pass gefunden. Das war so ein bisschen das Problem in dem Spiel offensiv, würde ich sagen. Und dann kamen halt noch die unglücklichen Interceptions dazu. Waddle hatte ja den einen Fumble, aber da hat Ingold mega stark reagiert und ist da gleich hinterher, hat sich draufschmeißen können. Genau. Also das zu Quinn Ewers von meiner Seite. Es war ja nicht Fisch, nicht Fleisch, wie gesagt. Und mehr kann man da eigentlich auch nicht zu sagen, weil es war das erste Spiel von einem Siebtrunden-Rookie. Ich sag mal, wir können das vielleicht auch nochmal in Relation setzen. Für einen Seventh-Round-Rookie war das ein gutes Spiel. So würde ich das mal beschreiben, weil, wir haben auch mit Skylar Thompson einen Siebtrunden-Rookie gehabt. Ich denke, die geben sich mehr oder weniger die Klinke in die Hand. So würde ich das erstmal beschreiben.
Genau, das würde ich Stand heute auch so unterschreiben. Und dann kommen wir halt ins Dilemma, was wir da rausmachen. Ne? Also dann sind wir halt an dem Punkt, wie gehen wir in die Saison? Deswegen habe ich auch so ein bisschen mein Problem mit diesen vielen, vielen Flyern in den Mitrunden auf Quarterback. Holen wir dann noch einen Second-Round-Pick uns rein, einen Drittrunden-Pick, was auch immer. Gehen wir mit Tour? Mein Bauchgefühl ist, wenn wir mit Tour in die Saison gehen, dann haben viele schon die Saison vorher abgeschrieben, so ein bisschen. Was vielleicht sogar auch die Realität ist, aber das ist halt schwierig. Also Ewers hätte halt eine Chance, wenn er jetzt wirklich outperformt, dass er vielleicht als Starter in die Saison geht und man Tour als Backup lässt. Das wäre eine Möglichkeit, die ein bisschen uns auf charmante Weise Cap spart und dann ein Tour vielleicht noch ins Schaufenster stellt, dass doch irgendwer nach dem 1.6. für ihn tradet, wenn, was ja leider passiert, ein Starter sich verletzt. Dann würde man aus diesem Vertrag vielleicht rauskommen, aber dann geht man mit Quinn Ewers in die Saison. Ist das eine Option? Schwierig. Also die nächsten Wochen, beziehungsweise eher so die nächsten Monate bis zum Draft, die werden mal wieder nicht langweilig werden. Und wo der Weg hingeht, ich weiß es nicht. Wir werden dann gleich beim Bucks-Spiel drüber sprechen. Ich hoffe, dass Mike McDaniel auf gut Deutsch ihm die Stützräder jetzt einfach mal abnimmt. Und dann guckt man einfach mal, was daraus so wachsen kann. Weil wenn wir ihn verstecken, bringt uns das ja auch nichts. Also es bringt ihm nichts und uns auch nicht. Die Saison ist vorbei. Und wenn das komplett in die Hose geht, die letzten beiden Spiele, dann geht es komplett in die Hose. Das ist auch egal. Das ist meine Meinung.
Ja gut, aber dafür ist Mike McDaniel. Also ich glaube, Mike McDaniel ist da eher der Headcoach, der versucht, das Bestmögliche, die Quarterbacks bestmöglich glänzen zu lassen. Das hat er bei Tour gemacht, das wird er auch bei Ewers machen. Also klar, Stützräder so ein bisschen ab, aber die Frage ist ja, was ist Quinn Ewers als Quarterback? Ne? Und wenn er halt nicht dieser selbst und so, also wenn er halt ähnlich wie Tour ist, was er nicht ist, rein von der Antizipation, die Tour hat und das in Rhythmus, das hat kaum ein anderer Quarterback, also das hat bei der Antizipation, würde ich sogar sagen, es hat kein anderer Quarterback in dem Maße, aber das ist halt aber auch eine Eigenschaft, die jetzt nicht so krass ist oder die wichtig ist, früh in der Saison, die aber nach den ersten paar Spielen sehr, sehr viele Schatten wirft. Und naja, ich bin gespannt, welche positiven Eigenschaften Mike McDaniel da ins Schaufenster stellen kann bei Quinn Ewers. Und ja, zu Tua können wir gleich nochmal kurz was sagen hinsichtlich Vertrag oder so. Aber was für mich dann interessant wurde im Verlauf des Spiels, dass zum Beispiel Theo Rees Jr. Mehr Bälle bekommen hat. Also der hatte dann 4 Targets im Verlauf des Spiels. Wide Receiver, den wir dieses Jahr als Free Agent geholt haben, also Undrafted Free Agent von den Missouri Tigers. Und das war quasi das erste Spiel, wo der jetzt wirklich reingekommen ist. Und das war okay. Also ich fand's gut, dass man da auch versucht, jetzt mal zu schauen, was hat man mit den Spielern, die ja quasi im hinteren Bereich sich aufhalten und den Spielern dann eben auch mal Targets gibt. Greg Dulcich hat wieder viele Targets bekommen. Das finde ich auch gut. Da haben wir letzte Woche auch drüber schon gesprochen. Ich glaube, das ist ein Spieler, den wir hoffentlich dann langfristig bei uns dann einfach sehen. Und also weil er einfach, er wird ja erst 26 nächstes Jahr im März. Das ist einfach ein Spieler, den wir dann noch bei uns haben können. Das ist, denke ich, auch ein Spieler, der jetzt auch der zwar eher auf der Receiving-Seite ist, aber zwischendurch auch mal blocken kann, wenn es denn von ihm verlangt ist. Also das ist zwar nicht gut, aber zumindest besser als vielleicht jetzt langfristig auf einen Darren Waller bauen zu wollen, auch wenn der mich positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das hätte ich nicht gedacht, dass Darren Waller nochmal so viel im Tank hat. Also das wäre ja tatsächlich eine krasse Waffe gewesen, wenn sich die Saison besser gestaltet hätte. Das ja, muss man auch einfach so sagen.
Auf jeden Fall. Positive Überraschung leider dafür, die Sample Size zu klein. Aber
ja, beziehungsweise zu alt. So. Also er spielt ja keine, also der ist ja nicht.
Ja.
Na, so. Ja. Das ist so ein bisschen das Problem. Und genau, ansonsten, wenn man in der Offense bleibt, das war okayisch. Das Run-Blocking war irgendwann einfach nicht mehr da. Also das war die ersten Plays, das war alles cool und dann ist das ganze Run-Blocking irgendwie in sich zusammengebrochen, bis auf Aaron Brewer war dann halt wirklich sehr, sehr wenig. Das fand ich so ein bisschen komisch, schade, wild. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Das war einfach doof. Aber gut, auch damit muss man dann umgehen, aber auch da wird es wahrscheinlich zur kommenden Saison aller Voraussicht nach vielleicht noch ein, zwei Veränderungen geben. Da muss man dann auch einfach gucken, was mit James Daniel dann ist, der verletzungsbedingt die Saison wahrscheinlich gar nicht mehr spielen wird. Aber ja, das ist noch ein anderes Thema. Ansonsten zur Defense muss ich sagen, Dante Trader Jr. hat in den letzten Spielen wieder mehr Snaps bekommen. Das waren jetzt 33 dieses Spiel als Strong Safety. Natürlich auch dadurch bedingt, dass Minka eben nicht gespielt hat. Dadurch hat er natürlich viel bekommen. Und ansonsten war es aber auch schon wieder ja zwischendurch auch 8, nicht so viele Missed Tackles, aber zu viele mit 8. Und ja, ansonsten finde ich das aktuell ein bisschen schwierig. Chop Robinson hatte zwar einen Sack, aber ansonsten doch eher wirklich, wirklich mau. Also da erwarte ich mir dann schon noch mehr nächste Saison von unserem Edge Rusher. Also das in jedem Fall. Was ich positiv herausstellen möchte, ist, dass sich Kenneth Grant, der hatte ja wirklich eine wirklich roughe erste Saisonhälfte, der hat sich jetzt aber so langsam gefangen. Der hat jetzt in den letzten 3 Spielen insgesamt 7 Pressures. Das ist für einen Defensive Tackle gut. Da hat er 2 Sacks dabei und insgesamt hat er 3 Saison-Sacks. Also das ist auch okay. Gegen New Orleans war das Spiel nicht so pralle von ihm, aber von der Rest, der ist auf dem Weg, besser zu werden als das, was er in der ersten Saisonhälfte gezeigt hat. Und das ist erstmal sehr, sehr wichtig für uns, dass der Spieler sich gut entwickelt. Und ansonsten würde ich zur Defense, Rasul Douglas macht sie auch besser, als ich je gedacht hätte, dass er sich macht. Also das ist, wir bekommen von diesem Veteran Player, das ist so ein bisschen schade, ne? Wir bekommen von diesen Veteran Players tatsächlich eine super Saison in den meisten Fällen, können es aber nicht nutzen, weil erstens Hill sich verletzt hat, zweitens die O-Line sich da Kernspieler verletzt haben und erst langsam wieder zurückkommen und Tua eben eine starke Regression gehabt hat. Deswegen können wir es nicht nutzen. Das ist so schade. Aber das sollte man zumindest, finde ich, auch erwähnen, faires halber, weil das ist ja, man kann da natürlich dann immer noch so Chris Greer sagen, dass das trotzdem gut gemachte Sachen waren. Auch wenn man da eine Fragezeichen hintermachen muss, ob man da wirklich traden muss für Darren Waller, aber insgesamt zeigt, dass das keine falschen Verpflichtungen waren in dem Maße.
Ja, da würde ich auf jeden Fall schon mitgehen, aber ansonsten, ich glaube, du hast das ganz gut zusammengefasst, wir können da gar nicht mehr so viel, finde ich, reingehen. Ich finde, defensiv ist der so der springende Punkt, den ich mir gestellt habe. Was würde passieren, wenn dann wirklich ein Bradley Chubb weg ist? Kann Chubb Robinson diese 1 sein, für die er gedraftet wurde? Das würde ich Stand heute noch mit Nein beantworten. Das ist ein bisschen blöd, weil ich finde, Chubb Robinson hat irgendwie im letzten Jahr wesentlich mehr gezeigt als in diesem Jahr. Da ist die Frage, warum? Ist das so ein kleiner Dip? Kommt das wieder? Das wäre für uns nämlich ganz gut, wenn wir da jemand hätten, der das kann. Sonst wäre der Jalen Phillips-Abgang noch ärgerlicher. Weil ich glaube, Bradley Chubb werden wir nächstes Jahr einfach unter diesem Cap-Hit gar nicht sehen können. Und dann muss er das tun. Das ist die Frage, was man da noch machen kann. In der Free Agency wenig. So ein bisschen schade. Kenneth Grant, ja. Kommt. Es ist nicht, vielleicht nicht das, was wir erwartet haben, aber es wird besser. Und die Frage, die wir uns vielleicht am Ende stellen müssen, das ist so die Überleitung auch zu dem, was Tobi uns geschrieben hat, ist, was passiert in der Halbzeit bei uns? Also was passiert gerade im dritten Quarter? Das ist so bezeichnend jetzt. Also wir haben im letzten Jahr und davor schon immer wieder so ein bisschen gesprochen über die Anpassungen, die nicht geklappt haben, gerade offensiv, dass man gemerkt hat, es wird irgendwie zäh in der zweiten Halbzeit, aber mittlerweile haben wir ja wirklich so einen Bruch oft da drin. Und das sagen wir jetzt hier gefühlt schon das x-te Mal in diesem Jahr, das 10. Mal im, ich weiß nicht wie viel Spielen, wo wir hier sitzen und sagen, was passiert zur Halbzeit? Wir werden regelmäßig komplett outscored. Wir können immer wieder Begründungen finden. Ich meine, diesmal war es auch so. Das ist der Dulcich-Turnover. Das ist, dann kriegen die Bengals ein kurzes Feld nach der Interception und so weiter und so fort. Aber das passiert ja in jedem, gefühlt jedem Spiel ist irgendwie das dritte Quarter auf einmal eine Katastrophe. Es ist nicht in jedem, das weiß ich, aber es ist gefühlt, sitzen wir jede Woche hier und reden darüber. Und da muss man sich an irgendeinem Punkt mal wirklich überlegen, woran liegt das? Und dann müssen wir natürlich bei Mike McDaniel anfangen. Wir haben schon beide so ein bisschen gesagt, ich glaube, du bist auch eher pro Mike McDaniel und würdest hoffen, dass er bleibt. Ich auch. Aber da muss man wirklich mal dann mit allen Coaches hinterfragen, woran liegt das? Denn vielleicht hast du sie, ich habe sie nicht. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, warum wir auf einmal im dritten Quarter eine Mischung aus Pech und Unvermögen bekommen. Und Pech kann es halt nicht sein, wenn es so konstant passiert. Also mal ist alles okay. Aber für mich passiert es so oft, dass das dritte Quarter dann einfach das Spiel verloren ist. Und im vierten Quarter werden die Statistiken auch nur besser, weil das halt dann immer die Defense spielt. Der Gegner spielt nichts mehr und wir können noch ein paar Bälle werfen und das Spiel ist aber eigentlich schon verloren. Das ist irgendwie für mich die große Frage, die wir neben den Spielern, die wir in der Offseason holen werden und auch die wir abgeben müssen, die Frage, was kann man da machen und was sind die Gründe hierfür? Und ich weiß es nicht. Also
das größte Problem an der Geschichte ist, glaube ich, einfach, dass wirklich das Alignment in der zweiten Halbzeit, und das ist, wir hatten eine Phase mit Mike McDaniel, wo der erste Drive in der zweiten Halbzeit auch meistens recht gut war, aber dann danach eben was gefehlt hat. Und das ist was, wo Mike McDaniel, denke ich, noch zu tun hat. Ich denke, Mike McDaniel ist super stark, was Konzepte angeht und das Ausarbeiten von Konzepten und so weiter und so fort. Ich glaube aber, und das ist das Gefühl, was ich mehr bekomme bei Mike McDaniel, dass er eben nicht so gut darin ist, schnell darauf zu reagieren, wenn sich etwas ändert. Und das ist im Prinzip das, was uns ja, wir starten meist ja gut und haben wirklich gute Plays in der ersten Halbzeit und machen auch Yards und so weiter. Oder auch in der ersten Hälfte der Saison, so wie es die letzten beiden Jahre war. Also dieses Jahr nicht, aber davor. Und ich glaube, das ist im Prinzip etwas, wo, wenn Mike McDaniel das Play-Calling abgeben würde und sich mehr über Konzepte und solche Ideen, Sachen und so weiter Gedanken macht und Input gibt und Konzepte für die ganze Saison ausarbeitet und nicht im Prinzip sich jede Woche allein, also nicht alleine, natürlich nicht alleine, aber hauptverantwortlich um das Playcalling jede Woche kümmern muss. Eventuell würde ihm das helfen, weil wir wissen alle, dass das ein genialer Koordinator war und dass das offensiv, es ist immer schwierig, da mit Mastermind zu sprechen, weil das haben die Leute auch über Adam Gase gesagt, aber wir haben es ja schon bewiesen bekommen von ihm, dass er das durchaus kann. Ich glaube aber, dass er unheimlich damit struggelt, einfach sehr schnell auf Sachen zu reagieren. Ich glaube, dass er findet Lösungen für jede Frage, die du ihm stellst, du musst ihm nur genug Zeit geben und in einem Footballspiel hast du diese Zeit einfach nicht. Und das ist das Gefühl, was ich immer mehr bekomme. Und im Prinzip zeigt uns das ja auch, das, was Tobi uns geschrieben hatte, dass die Dolphins in dieser Saison 27-113 im dritten Quarter outscored wurden. 27-113. Das ist ein offensives und ein defensives Problem. Und dass unser letzter Score war Waddle in Atlanta. So, also ich weiß nicht, vor 100 Jahren haben wir gegen Atlanta gespielt.
Aber da war ich sogar in Miami, das ist im Oktober gewesen.
Siehst du? Ja. Mhm. Ja, also das ist halt, und da hoffe ich, wenn wir einen neuen GM bekommen, der auch stark ist, weil Mike McDaniel braucht einen starken General Manager, der ihm den Rücken frei hält, ihn aber auch so Stützräder, auch so kleine Stützräder gibt, wo er sagt, hey, mach dir das Leben nicht so schwer, hol dir wen, der das Playcalling übernimmt. Ich glaube, wenn er diesen Schritt geht, das könnte sein Weg sein, um sich nochmal weiter, also um sich definitiv weiterzuentwickeln als Head Coach und nicht nur als Coordinator. Und das, wenn ich so drüber nachdenke, ist das wahrscheinlich die charmanteste Lösung. Aber also so würde ich das zumindest bei Mike McDaniel sehen.
Das ist wirklich eine charmante Lösung. Wenn Mike McDaniel dazu bereit ist, jemanden zu installieren, dann muss es nur die Frage, was ist mit unserem jetzigen OC? Kann der das oder brauchen wir da eine personelle Veränderung? Das ist so ein bisschen die Frage, ne?
Das muss man sich dann anschauen, weil wir können darüber jetzt, also darüber könnte ich jetzt rein aus der Hüfte geschossen wahrscheinlich nicht viel sagen, aber das müsste man dann halt einfach mal sehen, ob es da eine Möglichkeit gibt oder, weil der neue General Manager hat ja auch Verbindungen, so, und dass die sich dann hinsetzen und sagen, hey, was brauchen wir und was wollen wir? Gibt es vielleicht auch einen Offensive Coordinator, den wir holen, der vielleicht so ein kleines Konträrprogramm zu Mike McDaniel ist, also ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, ob das positiv oder negativ ist. Für mich klingt es in der Theorie eher positiv, muss es nicht sein, weil es kann dann auch zu Chaos führen und das ist, ich mag Chaos, aber Chaos führt wahrscheinlich zu nicht viel. Genau, aber ich glaube, dass für Mike McDaniel das Sachen deutlich leichter machen würde und das ja auch, Micho hat da ja auch immer für plädiert, dass Mike McDaniel das Playcalling vielleicht mal abgeben sollte, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich sag dir jetzt mal einen Namen und du denkst bitte nicht nach, sondern du fängst sofort an zu reden nach deinem Bauchgefühl, ja? Okay. Neuer OC der Dolphins wird Brian Daboll.
Da, also würde ich feiern.
Ja, ich auch.
Also fände ich gar nicht verkehrt. Ich meine, der ist natürlich getrieben aus New York, aber der, also das, was der mit Josh Allen gemacht hat, das war ja stark. Ja? Also dementsprechend, wenn das funktioniert, warum nicht? Ich weiß nicht, ob wir attraktiv genug sind, weil ich denke, es gibt vielleicht den einen oder anderen Posten, wenn ich zum Beispiel zu den Eagles schaue oder so. Aber insgesamt, also Brian Daboll würde ich, warum nicht? Ist halt auch die Frage, ich halte Mike McDaniel für männlich genug, sich davon nicht ins Höschen zu machen. Weil das kann ja auch passieren, dass dann sieht man sich angegriffen und dann wird von außen irgendwas herangetragen. Ja, also Daboll schielt schon auf den Posten als Head Coach. Das muss gut und klar kommuniziert sein. Aber, also, ist intriguing, sage ich mal.
Ja.
Genau, aber, ja, das wäre, glaube ich, eine Möglichkeit, wie wir drumherum kommen können. Oder wie man die Tenure von Mike McDaniel nochmal wiederbeleben könnte, wo man ihm Zeit geben muss, weil das vorher noch nicht so passiert ist.
Ja. Das wäre auf jeden Fall für mich so eine sehr charmante Lösung, aber du hast recht. Wenn ich so eine Minute drüber nachdenke, fallen mir 3 Spots ein, die attraktiver sind aus Miami. Ja.
Muss man halt sehen, ne? Also muss man halt sehen. Aber ist halt auch die Frage, ne? Wenn die Dolphins sagen, hey, wir denken langfristig und ist die Frage, will Daboll halt sich für 3 Jahre committen, ne? Weil dann würde er einen neuen Quarterback bekommen und wenn er einen neuen Quarterback bekommt, aus dem er dann wieder was machen kann, wäre für ihn natürlich auch wieder sich jetzt selber ins Schaufenster gestellt.
Ja.
Aber das müsste man dann schauen. Ich habe noch eine letzte, bevor wir mit der Preview dann tatsächlich mit der Review zum Ende kommen. Und zwar, ich weiß nicht warum, aber es gibt ja inzwischen ganz viele Gerüchte, oder gar nicht Gerüchte, sondern jeder spricht über Landing Spots von Tour. Und ich frage mich, welches Team sollte für Tour traden? Weil, wenn ich das richtig sehe, würde das aufnehmende Team ein Capit von 43 Millionen nehmen. Und da frage ich mich, warum sollte das ein Team tun? Also 43 Millionen ist immer noch viel zu viel. Ich meine, nur damit ihr es mal gehört habt. Also ihr habt die Zahlen wahrscheinlich schon 10-mal gehört. Aber die Dolphins wenn sie Tua traden nach dem 1.6., dann haben sie 13,4 und 31,8 Millionen Dead Cap in 26 bis 27. Sollten sie ihn vor dem 1.6. traden, dann wären es 45,2 Millionen Dead Cap. Bei einem Release wären es vor dem 1.6. 99,2 Millionen Dead Cap. Nach dem 1.6. wären es 67,4, 2026 und 31,8 Millionen Dead Cap 2027. Nur damit ihr hier ein Update zu den Zahlen habt. Das geht ab der Saison 2026. Also da passiert natürlich in diesem NFL-Jahr nicht mehr, aber ich sehe nicht wirklich, dass irgendwer uns den, wir müssten wahrscheinlich noch mehr Dead Cap übernehmen, was ja auch möglich wäre. Ich sag mal, wenn wir nochmal sagen, wir nehmen auch nochmal 20 Millionen von den 43 Millionen. Für 23 Millionen sehe ich schon ein Team, was da vielleicht für Tour tradet, aber für 43 Millionen sehe ich es nicht.
Es muss so ein Brock Osweiler Jerry Goff Trade werden, plus eine Spur Verzweiflung. Also, und diese Spur Verzweiflung, die kann durchaus passieren, wenn wir jetzt mal so ein bisschen das Bild der Liga zeichnen, dann suchen nach meinem Empfinden locker wieder 6 bis 7 Teams Starting Quarterbacks. Der Draft bietet dir, wenn es gut läuft, 3. Und die 6 bis 7 fallen ja nicht vom Himmel, ne?
Ja, das ist korrekt. Plus
eine Verletzung wird es leider irgendwie dann doch irgendwie immer geben.
Ja.
Und von daher, da ist schon ein Markt da von Teams, die sich nicht drauf verlassen können, dass man irgendwie jemanden spontan aus der Mottenkiste holt. Und wenn man an die Namen guckt, das wird Kyler Murray sein, der auf dem Markt ist. Und dann sind wir schon bei Marcus Mariota. Und Fragezeichen Daniel Jones, was mit dem passiert. Wahrscheinlich bleibt er da einfach dafür weniger Geld. Aber dann hört der Markt schon auf, ne? Also viel mehr Quarterbacks, so die irgendwo Starter werden können, gibt's gar nicht. Also Murray und Mariota als Übergang. Puh.
Ja.
Schreit keiner Hurra.
Ja, da schreit keiner Hurra. Aber ihr könnt uns natürlich gerne mal wissen lassen, was ihr glaubt. Ich meine, also ich bin dann in einer ernsten Diskussion ganz gerne beteiligt, weil ich halte nichts davon, da jetzt mit Polemik irgendwie reinzugehen. Ich denke, wir versuchen hier immer so ein gebalancedes Bild abzugeben. Genau. Aber ihr könnt uns dann natürlich gerne Sachen wissen lassen, wenn ihr sagt, boah, nee, das, dies, jenes, lasst uns das gerne wissen, weil, ja, wir sind da an einem ernsten Austausch interessiert. Und damit, Thilo, hast du noch was zur Review?
Habe ich noch was zur Review? Du kannst mal vielleicht, wo wir so ein bisschen ins Off-Talk gehen, so eine kleine Einschätzung machen. Ich habe mich das schon öfters mal gefragt. Miami-Heimspiele, wenn es um nichts mehr geht, sind ja die Stadien komplett leer.
Ja.
Offiziell ist es ausverkauft. So fast. Woran liegt es, dass wir in Miami anscheinend so viele Ticketholder haben, die ihre Tickets nicht antreten? Also ich finde, findest du, dass es in anderen Stadien genauso extrem ist wie bei uns?
Ich glaube, die Dolphins haben allgemein so ein, tut mir jetzt leid an die ganze Fangemeinde, aber ich glaube, die Dolphins-Fangemeinde, und damit würde ich die europäische erstmal ausnehmen, ich glaube, die Dolphins-Fangemeinde ist einfach nicht so krass wie viele andere.
Ja.
Einfach, weil das Team lange keinen großen Erfolg hatte, das ist eine, und zum anderen ist es, also Ross bemüht sich ja, aber es ist dadurch, dass Miami dann auch viele Gästefans immer wieder nach Miami kommen und so weiter und so fort. Ich glaube, es hat sich halt nie so eine krasse Fankultur entwickelt. Und es gibt, jeder kennt die großen Köpfe in der Dolphins-Bubble, die halt jedes Mal da sind und verkleidet und hier und da. Das sind einige. Aber es ist halt, ich tue mich verdammt schwer damit, die Dolphins-Fan-Bubble wirklich hochzuhängen innerhalb der NFL, wenn ich da andere Teams sehe. Aber ich muss auch da sagen, ich weiß nicht so ganz, wie es bei anderen Teams ist, ja, aber ja, es fällt mir schon immer auf, wie viele Gästefans in Miami sind, weil das habe ich bei anderen Teams, außer wenn ich die LA-Teams erstmal ausnehme, Da habe ich es auch, aber wenn ich das bei den anderen Teams, wo ich war, ist mir das nie so extrem aufgefallen wie zum Beispiel in Miami.
Ja.
Und ja, das soll jetzt kein Rant sein oder so. Es ist, also, ihr könnt auch da lasst gerne eure Meinung dazu da. Das ist, glaube ich, super interessant, wie ihr das da draußen seht, weil manche von euch sind ja viel, viel häufiger da und können dann noch ein viel differenzierteres Bild abgeben, als wir, die vielleicht einmal im Jahr oder zweimal im Jahr oder so da sind. Ich meine, ich werde jetzt in den nächsten Jahren, solange Onkel Donald da im Weißen Haus sitzt, werde ich nicht mehr rüberkommen, aber das ist ein anderes Thema. Genau, aber so würde ich das einschätzen.
Ja, okay. Ja, mich interessiert es. Also wirklich, ich hab das Spiel da gesehen, dachte, boah, also Miami, das ist wirklich leer, aber, und das ist echt schade.
Also, aber am Anfang war es tatsächlich unerwartbar voll. Also ich fand es am Anfang so bis zur Halbzeit, oder sagen wir, bis zur Mitte, zweites Quarter, war es tatsächlich gut gefüllt. Das muss ich sagen. Also dafür, dass wir aus den Playoffs ausgeschieden sind.
Ja.
Genau. Okay. Aber gut. Damit haben wir die Review zum Spiel gegen die Bengals abgeschlossen. Und damit huschen wir gleichzeitig in die Preview zum Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers. Und für die Preview für das Spiel der Miami Dolphins gegen die Tampa Bay Buccaneers haben wir uns natürlich wie immer Verstärkung gesucht. Und Tobias ist ein alter Bekannter, und zwar von den Bucks Germany, die auch den Crewcast haben. Und er ist auch noch bei Mike's in Motion Podcast, ist er auch dabei. Tobi, schön, dass du die Zeit gefunden hast und herzlich willkommen.
Schön, da zu sein. Ist ja nicht so weit, ne? Ein bisschen runterfahren von Tampa nach Miami. Das kriegen wir hin.
Ist eine Suppe, ne?
Ja nicht ganz.
Nee, genau. Und ja, gibt es sonst noch was ich jetzt vergessen habe in meiner Anmoderation, was du sonst noch so machst, wo man dich vielleicht kennen könnte oder so?
Eigentlich nicht. Ich glaube, das ist alles, es war alles, was du gesagt hast. Das passt. Ja. Wenn man sehen kann man mich, vielleicht ist es auch einer eurer Hörer im Ned Kellys bei den Buccaneers-Spielen dann immer, also speziell die 19 Uhr-Spiele. Das ist unsere Embassy. Da wird jetzt auch das Spiel natürlich Bucks Dolphins übertragen. Da werden, da es zwischen den Feiertagen ist, eine gute Handvoll oder mehr Buccaneers-Fans da sein. Daneben, schräg gegenüber von uns, ist ein Stammtisch. Da ist auch ein Dolphins-Fan da, immer an dem Stammtisch. Der wird dann vermutlich auch da sein. Und wenn jetzt Hörer von euch auch Lust haben, nicht alleine das Spiel zu schauen und einfach zwischen den Tagen ein, zwei Bierchen zu trinken und mit anderen Football-verrückten Idioten zu quatschen, sollen sie bitte gerne vorbeikommen, sind bei uns immer herzlich willkommen.
Genau, das ist der Ned Kelly Pub in München.
Genau.
Das, bevor jetzt, ich weiß nicht, ob es den Pub häufiger gibt in Deutschland.
Vermutlich, ja. Nicht, gut, dass du München dazu sagst, ja, das ist wichtig, du hast vollkommen recht.
Nachher kriege das stelle ich mir aber auch geil. Also Rico, ich stehe jetzt vor diesem Pub, aber hier ist kein einziger Football.
Die zeigen nicht mal Football. Hier läuft, ja. Hier läuft Premier League. Was wollte der? Der hat uns voll verarscht.
So ungefähr. Hervorragend. Ja, ich wollte das auch machen. Ich habe zumindest wollte ich da vorbeigucken, weil ich war letztens auch in München, aber ich habe gesehen, du hast Tampa und du warst in Tampa tatsächlich. Mhm. Und du warst auch auf diesem Schiff. Ich bin neugierig.
Ja.
Wie ist das so auf diesem Schiff?
Ja, cool. Es ist schwierig zu beschreiben. Ich glaube, bei schönem Wetter ist es noch besser. Wir hatten ja dieses, also erstens ist es eine tolle Sache, dass man da rauf darf, weil eigentlich während des Spiels ist es jetzt, darf da nicht regulär irgendwer drauf. Da finden meistens so Ehrungen oder sowas statt. Ah. Also da sind dann hinter uns ganz oft, da waren irgendwelche Jugendfootballmannschaften, die geehrt wurden, zwischen diesen TV-Commercial Breaks dann immer oder lokale Business-Sponsors und sowas alles dürfen dann da hoch und ausnahmsweise dürfen da halt ein paar Leute zwischendurch hoch und wir durften da hoch, weil wir wohl so viel halt Networking in Deutschland machen, so viel Arbeit da in den Fanclub reinstecken, da haben die uns spontan damit überrascht und es war ziemlich geil, war halt nur ziemlich nass. Es hat halt komplett geschüttet und da ist natürlich kein Dach drüber über so einem Schiff und dann stehst du da und bist halt pitchnass.
Cool. Also mega nice. Ich hab's gefeiert, als ich es gesehen habe.
Ist ein cooler Ausblick auch. Und neben dir die Kanonen, die sind, glaube ich, einmal losgegangen, als wir oben waren. Die sind schon laut.
Nice. Ja, sehr cool. Das ist auf jeden Fall schon mal eine nice Sache. Kommen wir zu den Tampa Bay Buccaneers. War gerade schon so ein bisschen so im Vorgespräch so, ja. Ich meine, wir Dolphins-Fan fanden natürlich den Blues, weil wir sind schon raus aus den Playoffs, bevor die Playoffs angefangen haben. Aber wie ist denn eure Saison so verlaufen und wie zufrieden bist du bisher und was ist für euch noch möglich?
Fangen wir mit dem letzten kurz an. Möglich ist theoretisch noch alles. Wir müssen die nächsten zwei Spiele gewinnen, dann sind wir in den Playoffs. Also zu 90%, außer die Falcons gewinnen, glaube ich, jetzt jedes ihrer Spiele. Dann gibt es irgendwie eine komische Möglichkeit eines Tiebreakers, dass die Panthers vor uns sind. Aber die müssten dann die Seahawks schlagen und gegen uns verlieren. Also irgendwie ganz komische Geschichte. Daher, es ist nicht unmöglich, es könnte auch noch ganz wild werden, aber einfachste ist, Rechnung ist, wir gewinnen zweimal, sind in den Playoffs, zum fünften Mal in Folge, was Vereinsrekord ist.
Nice.
Was NFC South Rekord ist, weil mehr als viermal am Stück hat bis jetzt noch keiner geschafft. Das wäre also eigentlich ein sehr erstrebenswertes Ziel, aber jetzt kommt das Aber. Gehen wir mal zurück. Grundsätzlich, Offseason lief gut. Wir haben Lavonte David zurückgeholt. Chris Godwin, der verletzt war. Nee, der war schon unter Vertrag, oder? Nee, Chris Godwin hat verlängert, genau, trotz der Verletzung und so weiter. Draft war solide. Wir haben ihn Mikael Buka geholt, der sich am Anfang als extrem gute Addition herausgestellt hat auf Wide Receiver, wo wir am Anfang aber skeptisch waren, als er gepickt wurde, weil wir den Need woanders gesehen haben, also mehr in der Defense. Hassan Reddick wurde dazu geholt, ein Speed Rusher, den wir gebraucht haben gegenüber von Yaya Diaby, der mehr über Power und Athletik kommt, als über Technik und Beweglichkeit, Geschwindigkeit. Man hat sich diesen Kader angeschaut und war eigentlich relativ optimistisch und hat gesagt, der Rest des Südens ist so, ja, so lala. Also man sollte die Division eigentlich sicher gewinnen und wenn die Leute fit bleiben, ich meine, wir waren jetzt letztes Jahr auch in den Playoffs, haben knappe Niederlagen gehabt gegen die Top-Teams, egal ob gegen die Eagles oder gegen die Lions, immer knapp verloren. Also warum sollte da nicht mehr drin sein?
Ja.
Und dann kamen so diese Nachrichten nach und nach, dass Chris Godwin nicht fit wird zum Saisonbeginn und dass unser Left Tackle Tristan Wirfs raus ist. Und trotzdem gewinnen wir am Anfang erstmal. Ich glaube, wir gehen 5-1, verlieren nur gegen die Eagles und selbst da hätte es fast noch einen Comeback-Sieg gegeben. Und das, obwohl wir dazwischen auch noch unseren Right Tackle Luke Goedeke verloren haben, der dann auf IR war. Und dann ging es so weiter. Immer mehr Verletzte. Unsere O-Line war runtergerockt auf nur noch zwei Starter, die dann auch auf anderen Positionen gespielt haben. Unser Center hat Left Tackle gespielt und unser Left Guard hat Center gespielt. Ja, Left Guard, Right Guard und Right Tackle waren Backups. sagt schon einiges. Dann war unser Running Back dann später raus, Bucky Irving, dann hat sich Mike Evans verletzt in Detroit und dann stand man halt irgendwann in der Offense da war zum Glück Tristan Wirfs dann zurück wieder, mit Starting Left Tackle, Left Guard und Center, Baker Mayfield Under Center und auf Receiver hatte man Emeka Ebuka und andere Rookies und tiefer gerankte Spieler.
Das erinnert an den guten Zeiten bei den Dolphins, wo wir nur Jane und Waddle hatten. Hervorragend.
Ja, aber Waddle war ja da nicht in seinem Rookie-Jahr, oder?
Doch, tatsächlich.
dann kann man es gut vergleichen, ja. Es war dann ein bisschen wild, trotzdem gehst du am Ende in die Bye-Week mit 6-2. Und denkst du, naja, du wirst nach der Bye-Week ein bisschen fitter, was auch so war. Hast dann nicht unbedingt das leichteste Programm, da hatten wir hintereinander Patriots, Bills, Rams und dann die Cardinals. Patriots knappe Niederlage durch dumm zugelassene Big Plays. Bills lange mitgehalten in dem Shootout, aber dann am Ende konnten wir die halt nicht stoppen und Josh Allen war halt zu viel für unsere Defense. Und dann kam dieses Desaster bei den Rams im Monday Night Football Game, wo wir einfach komplett zerstört wurden. Das war ein No-Show auf beiden Seiten, weder Offense noch Defense. Kleines Comeback gegen die Cardinals, auch wenn das am Ende knapper war als vielleicht erhofft. Und ja, dann kamen jetzt diese schlimmen letzten 3 Wochen, wovon ich 2 live in Tampa erlebt habe. Das war nämlich so, eigentlich haben wir uns ausgerechnet als Fans, so, du gehst dir diese 3 Heimspiele, also Cardinals, Saints, Falcons rein und hast dann eventuell die Möglichkeit, einfach mit dem Sieg gegen den Panthers danach, nach diesem Stretch, die Division zu clinchen und die Playoffs festzumachen. Ja, dann verlierst du gegen die Saints, dann verlierst du gegen die Falcons und dann verlierst du jetzt gegen die Panthers, um halt dann es richtig schön abzuschließen und jetzt auf Platz 2 in der Division zu stehen. Und irgendwo denkst du dir, also ja, nach der Bye Week beim fitter gewordenen Team gegen, ja, nach den Rams einen Cut gemacht, gegen Teams, die nicht in den im Playoff-Rennen eigentlich waren, ziemlich lange, bis auf die Panthers, die dann jetzt über die letzten Wochen reingekommen sind, weil wir sie reingelassen haben in das Playoff-Rennen. Und denkt sich so, okay, was ist mit diesem Team passiert? Irgendwas ist im Kopf da los, weil verlernt zu spielen haben sie ja eigentlich nicht, hoffe ich mal.
Ja, das hofft man immer so ein bisschen. Aber es waren natürlich auch denkbar knappe Niederlagen, wenn ich das so sehe, ne?
Ja, es waren aber auch am Anfang der Saison denkbar knappe Siege.
Das ist auch richtig. Oh ja, das war auch ein sehr knapper Sieg gegen die Jets, sehe ich gerade.
Ja, der war wild. Huiuiui. Da haben wir ja ein Blocked Field Goal Return Touchdown von den Jets uns einschenken lassen. Wir hatten nämlich riesen Special-Team-Probleme am Anfang der Saison. Die Eagles haben das auch gegen uns hingekriegt. Bei dem war es, glaube ich, ein Block Punt, Return Touchdown und so weiter.
Ja. Ja, verrückt. Verrückt. Aber im Prinzip ist noch alles bei euch in der Hand. Genau das. Das ist schon mal etwas. Das ist anders als bei uns. Und dann würde ich tatsächlich Thilo dir das Wort geben. Du kannst natürlich.
Ja, ich würde da gerne mal so ganz kurz eine anschließende Frage oder eine Einschätzung von dir haben, Tobi. Social Media gingen dann die Aussagen von eurem Head Coach Todd Bowles rum, der dann so gefühlt das halbe Team unter den Bus geworfen hat mit Aussagen, dass man nicht richtig arbeitet oder die Einstellung nicht richtig ist. Korrigier mich, wenn es falsch ist. Erste Frage, wie schätzt du das ein? Also woran liegt das? Dass er da so viele Teile unter den Bus wirft, wirklich, ist es die Einstellung oder ist es der andere Teil, geht es dann schon irgendwie um seinen Job? Ist da der Druck schon so drauf?
Also der Druck auf Todd Bowles ist seit Jahren.
Ja.
Auch eher nur extern, glaube ich, weil intern, es wurde ja letzte Saison sein Vertrag verlängert. Hm. Weil man in Tampa eigentlich diese Stabilität mag und auch dieses Teamgefüge, das da ist und dieses Klima, das im Lockerroom ist, dass Leute, ja, gerne in Tampa bleiben wollen und sich gut behandelt fühlen hier die Spieler. Und er dafür eigentlich auch wichtig war, Todd Bowles. Irgendwo im Laufe dieser Saison ist das aber verloren gegangen. Entweder war es vielleicht zu cozy für die Spieler, zu gemütlich, zu locker alles. Und man hatte halt am Anfang super viele Ausreden, warum es nicht funktioniert hat mit Verletzungen etc. Und daher, ja, wo es am Ende daran dann liegt, es kommt schon so vor, als ob es so ein bisschen an dieser Motivation liegt. Vielleicht sind viele Spieler halt auch irgendwo satt, weil halt du 4 Jahre am Stück in den Playoffs warst, 4 Jahre am Stück die Division gewonnen hast. Klar, du hast keinen Super Bowl geholt, also zumindest 90% des Rosters nicht mehr oder 80%. Natürlich sind noch mehrere Spieler da, die den Super Bowl damals unter Brady mitgenommen haben, aber klar, es hat sich natürlich viel seitdem verändert. Trotzdem, es wirkt so, als ob sie manchmal nicht 100% fokussiert wird. Also letzte Woche, also was heißt letzte Woche, jetzt Dienstag, am Sonntag bei dem Spiel hat Luke Gadicke, unser Right Tackle, der letztes Jahr Richtung All-Pro-Niveau fast schon gespielt hat, der, glaube ich, nach PFF in den Top 20 oder Top 25 der allgemeinen Tackle gerankt war. Also relativ hoch dafür, dass es dein zweitbester Tackle ist. Hat allein 5 Strafen kassiert, wegen Forster, glaube ich, 4 davon. Das ist irgendwas ist bei denen los, dass die nervös sind, dass die unsicher sind, dass die schludrig spielen, dass sie das Ding nicht richtig zu Ende bringen. Ja, woran das jetzt genau liegt, das wird natürlich, also ein Tempo trägt nichts nach außen, das muss man sagen. Es wirkt aber auch intern so, dass es ein paar Komplikationen gibt. Nach dem Saints-Spiel hat Lavonte David die Kabine verlassen, bevor die Reporter rein durften, was eigentlich untypisch ist. Der ist einfach raus und hat auch keinen Bock, da weiter zu reden. Mike Evans wohl auch ziemlich sauer auf Teile des Teams immer mal gewesen. Aber wer genau und was genau, das weiß man nicht.
Aber würdest du dann schon auch sagen, dass Todd Bowles nicht zur Debatte steht, egal wie die Saison ausgeht?
Doch, er steht zur Debatte.
Ja. Ja. Also auch intern, weil du meintest ja, also extern klar, aber auch intern aber eigentlich nicht.
Aber du ja, es war zumindest vor der Saison so, also sonst hätten sie den Vertrag nicht verlängert, ja. Auch wenn er extern schon nicht angezählt war, aber die Fans gesagt haben, es ist ja seit 3 Jahren das gleiche Spiel mit Todd Bowles, ja, wir wursteln uns in die Playoffs rein, haben immer jedes Jahr so im November einen Slump drin, wo wir 3, 4 Spiele unnötig verlieren und plötzlich ganz komisch ausschauen, um dann uns am Ende wieder in die Playoffs zu würgen, um dann in der ersten Runde irgendwie halt auszuscheiden. Meistens nicht mal eng. Und da wollten natürlich Fans Veränderung, weil sie ja das Potenzial in diesem Kader halt auch sehen und sagen, da sind so viele gute Spieler drin, da muss doch mehr möglich sein. Und ich glaube schon, dass am Ende der Saison für Todd Bowles vorbei ist, wenn ich ehrlich bin, weil selbst mit dieser Vertragsverlängerung, dann würden sie es halt machen wie bei Bruce Arians, dann sagen sie, komm, du wirst Senior Advisor, Defensive Advisor und du gehst hoch, setzt dich in die Kabine, kriegst weiterhin dein Geld und alles ist cool und die holen wen anders rein, weil erst recht, nachdem jetzt Todd Bowles das halbe Team von Bus geworfen hat, das ist ja auf Dauer nicht tragbar, weil du wirst nicht das halbe Team auswechseln.
Ja, also ist das auch tatsächlich, hat das dann in Tampa so Wellen geschlagen? Also ich habe, wie gesagt, nur am Rand mitbekommen, habe die Aussagen gelesen und dachte mir, boah, das ist ja relativ krass. Und dann ist immer die Frage, was von Social Media da so in die Dolphins-Bubble getragen wird, ist dann wirklich auch für das eigene Team relevant. Also da sagst du schon, dass da, das waren Aussagen, die hatten schon Hand und Fuß und die stehen einfach nicht nur im luftleeren Raum, sondern da ist, wie gesagt, da ist was im Argen.
Ja. Definitiv, das geht gerade richtig ab. Und jetzt hat er, ich glaube, gestern hat er dann noch Jamal Dean vor den Bus geworfen. Mhm. Wir haben kurz vor der Halbzeit gegen die Panthers einen Touchdown kassiert in der Situation, ich glaube, 2. Versuch war es, aber es ist relativ irrelevant, es war in der 22-Yard-Line, es waren 12 Sekunden auf der Uhr, die Panthers hatten kein Timeout mehr und jeder wusste, also auch wir Fans standen da, es gibt jetzt einen Shot in die Endzone von den Panthers und wenn der nichts wird, nehmen sie das Field Goal mit, dann steht es 10-9, ist okay, passt, läuft. Und er macht, und Todd Bowles called an All-Blitz, also es sind irgendwie 7 Spieler im Blitz und außen Man-Coverage. Ja, Dean verliert sein Duell gegen McMillan von den Panthers, der ja relativ gut ist, muss man sagen, die in dieser Saison eigentlich auch gut gewesen. Und es kann halt mal passieren, dass du dein Duell verlierst. Aber es ist keine Absicherung hinten gewesen, gar nicht. Also du hast keinen Safety-Tief gehabt, du hast die alle in den Blitz geschickt und schickst halt außen Leute auf 1-gegen-1-Situation. Ja, ich verstehe diesen Play-Call halt auch nicht. Und das war auch diese ganze Reaktion der ganzen Fans und auch Beatwriter in Tampa. Da war so, okay, warum? Spiel halt Prevent. Jeder weiß, was kommt. Stell einfach die ganzen Leute, alle DBs vor die Endzone hin, lass da einfach nichts zu und lass die doch ihr Ding nochmal 10 Yards schmeißen. Who cares? Ob sie aus von der 22 oder von der 12 am Ende ein Field Goal machen, das geht zu 90% eh rein, aber du kassierst keinen Touchdown. Das sollte doch die oberste Prämisse sein. Nein, All Blitz und du kriegst einen Touchdown und das war halt dann auch so, ja, da bist du ab dahin die ganze Zeit dem Panthers hinterhergerannt.
Bevor ich an Rico nochmal übergebe, so vielleicht abschließend, wie ist denn deine Einschätzung, deine ganz persönliche dazu? Also du hast gesagt, du glaubst, dass Todd Bowles nächstes Jahr nicht mehr Trainer der Bucks ist, aber würdest du das auch begrüßen oder sagst du, eigentlich hat man mit Todd Bowles ein gutes Fundament gehabt und ich glaube, ihr habt jetzt auch mindestens in den letzten beiden Jahren, habt ihr ja den OC verloren, ne? Als der dann jetzt Head Coach geworden ist. Glaubst du, dass man das nach einem so einem in Anführungsstrichen Dip, dass es vielleicht besser werden kann? Ich meine, wenn man mal andere Teams guckt, die Eagles, die hatten auch Jahre, wo dann die ganzen Coordinator gegangen sind und es nicht geklappt hat. Danach hat es wieder geklappt und ihr hattet ja 2 Jahre lang hintereinander, habt ihr euren Offense-Koordinator verloren. Wie ist da so deine Meinung? Also würdest du sagen, ja, wir wollen neu machen oder wer weiß, vom Regen die Traufe, ne?
Ja, am besten willst du natürlich nicht neu machen, weil es ja relativ gut funktioniert hat, aber ich glaube, es muss sein, weil über die letzten Jahre hatten wir ein klares Problem. Es war, wenn wir keinen Druck durch unsere Edge-Rusher erzeugen konnten, war die Defense super anfällig.
Ja.
Jedes Mal. Wir haben Probleme in der Mitte des Feldes, speziell in Coverage. Das wurde nie angegangen. Das ist halt auch, seitdem Lavonte David, ich meine, der ist jetzt 35, ich glaube mit 33 oder so, gab es halt dann so ein bisschen den Cut, hat dann ein kleines bisschen Geschwindigkeit verloren, was normal ist. Und du hast aber nie probiert, ihm irgendwie Hilfe an die Seite zu stellen, das irgendwie anzugehen. Und das ist halt auch eine Sache, wenn es offensichtliche Probleme gibt in einem Team, auf deiner Seite sogar, als Head Coach, als Defensive-Minded Head Coach, und du es aber nicht gefixt kriegst, weiß ich nicht, ob du am Ende noch die richtige Wahl bist, weil es ist halt auch nichts, was neu ist, sondern seit 3-4 Jahren da ist und nicht wirklich angegangen wird. Man sieht auch nicht, dass Ressourcen da reingesteckt werden. Ja, dann sollte man vielleicht mal einen neuen Weg gehen, muss mal was anderes machen, auch um Veränderungen zu erzeugen, weil von ihm aus werden sie nicht kommen.
Okay, sind wir vielleicht an einem ähnlichen Punkt in der Offseason. Wird spannend.
Übrigens, euren Headcoach nehme ich gerne als OC.
Ja, ich glaube, den würden 30 Teams als OC gerne nehmen. Also.
Er kann in Miami wohnen bleiben. Das ist ja nicht das Ding. Da muss er ja nur hochfahren nach Tampa.
Also auch 5 Stunden, oder? 4,5?
Ja. Kann auch fliegen. Gibt doch Helikopter. Als ob er der Erste wäre, der in Florida mit dem Heli rumfliegt.
Ja. Nee, ich bin durch, Rico. Erstmal für das Grobe.
Ja, aber theoretisch können wir haben vorhin in unserer Review so ein bisschen auch über OC und so weiter gesprochen. Mhm. Brian Daboll, wäre das ein Kandidat, Tobi, für den du dich erwärmen könntest?
Bills. Boah, ich weiß nicht. Ich muss jetzt gerade an sein System denken in der Offense. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, aber im Endeffekt, wir haben halt einen anderen Tree, über den wir jetzt in letzter Zeit gearbeitet haben mit den Offense-Koordinatoren. Das ist halt mehr so dieser Shanahan-Tree, Shanahan-McVay-Tree, über den wir unsere OCs reingeholt haben. Also es war Liam Cohen speziell, der mit McVay bei den Rams gearbeitet hat. Dann davor, verdammt, jetzt fällt mir der Name vom Head Coach der Panthers nicht mehr ein. Egal. Ja, ehemaliger Offense-Koordinator von uns ist Panthers Head Coach, der war in Seattle, war aber auch halt bei dieser Pete Carroll-Tree auch Überschneidung mit dem Shanahan-Tree da immer so ein bisschen hatte. Es ist alles relativ ähnliches West Coast-Style-Playbook. Und da würde McDaniels besser passen als Daboll, der ja aus einem anderen Bereich kommt. Da müsste man, glaube ich, zu viel Neues dann installieren, und das will man ja eigentlich vermeiden, weil wir wollen so zumindest ein bisschen Stabilität in einer Unit haben, und das ist am besten die Offense, weil die ja das große Potenzial eigentlich hat.
Das stimmt, aber gut, jetzt haben wir tatsächlich nochmal eine andere Stimme rein, das ist sehr spannend. Ich finde es, wir haben ja, ich sag mal, ihr habt kein Quarterback-Problem gehabt, weil ihr kamt ja von Tom Brady. Ich glaube, der ist einfach von unserer Yacht damals, von unserem Owner, auf die nächste Yacht gegangen, so ungefähr. Und hat da dann
den Vertrag. Auf der Boat Parade ist er gegangen.
ja, das war sehr wild. Ihr habt ja dieses Musterbeispiel, was er aktuell, also was er mit Geno Smith so ein bisschen angefangen hat, damals in Seattle. Und das habt ihr jetzt mit Baker Mayfield sozusagen. Ihr habt einen Quarterback, der zum Teil sehr gut spielt, aber der halt wirklich eine solide Basis hat, der aber nicht wirklich viel Geld kostet, gemessen an dem, was zum Beispiel ein Tua Tagovailoa verdient, mit seinen über 50 Millionen im Durchschnitt. Wie zufrieden seid ihr mit Baker und dem Vertrag in Kombination? Ich meine, Baker, cooler Typ, aber wie ist da die Konstellation, dass du sagst, boah, das ist cool mit dem Vertrag, oder vielleicht doch, selbst das ist noch ein bisschen zu teuer, oder das ist genau richtig, oder.
Nö, also ich bin da vollkommen fein mit. Das ist dieses Middle-of-the-Pack-Vertrag für einen Middle-of-the-Pack-Quarterback, der halt der Zeiten haben kann, indem er halt Top 10, Top 5 spielt, wie am Anfang der Saison, wo er im MVP-Race mit dabei war, und der halt dann, wenn es nicht läuft, halt auch wie ein in den 20ern gerankter Quarterback hat ausschaut, wie es jetzt dann zurzeit teilweise ist. Das ist viel von seinen Umständen abhängig, also von dem System, von den Mitspielern, die er hat. Und ja, von bei Baker ganz speziell von dem Feeling, das er selber hat. Also ich glaube, der ist, ich kenne keinen Spieler, der so abhängig von seiner Mut ist, also von seinen ja. Gefühlen, von seiner Einstellung, ja. Wie positiv ist er drauf, wie gut ist er drauf. Wenn er sich gut fühlt, spielt er gut. Also dieser Deion Sanders-Spruch, if you feel good, you play good, dann glaube ich, kommt er am Ende bei diesem längeren Satz, den er da hat, raus. Und so ist es bei Baker auch. Wenn er sich gut fühlt und glücklich ist, dann spielt er auch gut.
Nice, das ist doch schon mal cool, wenn man da hört, dass das System funktionieren kann. Das ist sehr, sehr gut. Dann ist die, also bevor wir jetzt direkt zum Spiel kommen, aber hast du Fragen an uns? Vielleicht erstmal die andere Route.
Ja, ich glaube, das geht schon sehr viel aufs Spiel dann über, aber freut ihr euch auf Quinn Ewers?
Also ich sag mal so, es ist natürlich, wenn du einen Headcoach hast wie Mike McDaniel, der, also ich sag mal, ich habe vorhin gesagt, der packt ihn nicht in Watte, nicht zu sehr, also er hat ihn natürlich in Watte gepackt, aber er versucht natürlich, das System so zu bauen, dass der Quarterback bestmöglich performt. Das ist ja das, ich meine, wenn man Tua sieht, Tua war mit Mike McDaniel 2 Jahre in der MVP-Diskussion und jetzt ist Tua Bottom-Three-Quarterback, aber also jetzt sehr hart gesagt, also jetzt, okay, na, da draußen, das war ein bisschen hart gesagt, aber ich denke, dass er versucht, mehr Elemente dann einzubauen, was er aus dem ersten Spiel mitgenommen hat, was gut und was nicht so gut funktioniert hat. Und da, also ich bin einfach gespannt, was Quinn Ewers jetzt die 3 Spiele zeigen kann. Also das erste Spiel war, wir haben als nicht Fisch, nicht Fleisch bezeichnet. Also es war okay, aber für einen 7-Runden-Rookie dann vielleicht doch gut. Und jetzt bin ich halt gespannt, wie es gegen euch wird. Und wenn wir da jetzt einfach mal so dann so strategisch jetzt an das Matchup reingehen, ist ja die Frage, also ihr habt natürlich, eure Secondary ist gerade, der Safety Room ist insane gut, aber ich weiß nicht, wie sieht's denn, auf Cornerback habt ihr halt Jamel Dean, danach ist es okay oder ist danach eher nicht so?
Ja, es ist halt jung. wir haben unser Third-Round-Pick, Jacob Parrish ist unser Nickel. Der macht es extrem gut dafür, wie lange er in der Liga ist. Und weil Zion McCollum, unser zweiter Outside-Corner, ausfällt, spielt jetzt unser Second-Round-Pick, Benjamin Morrison da von Notre Dame. Der war eigentlich ist extrem hoch veranlagt. Tolle Jahre im College gehabt, bevor er sich schwer verletzt hat. Deswegen ist er in die 2. Runde auch nur gefallen, meiner Meinung nach. Sonst wäre der dicker First-Round-Pick eigentlich gewesen. Der sah in seinem ersten Matchup, das er komplett gespielt hat, eigentlich okay aus. Ihm wurde ganz oft Tadrua McMillan hingeschemt, extra von den Panthers, hat man gesehen. Aber er hat sich da nicht schlecht angestellt, hat 2, 3 blöde Catches zugelassen. Mein Gott, aber ist ein Rookie.
ja.
Hat auch viel mit diesem Druck zu tun. Wir wissen, Cornerbacks brauchen meistens ein bisschen länger, um sich an diese Härte und Physis der NFL dann zu gewöhnen. Ist halt nochmal anders als im College, weil ja, im College spielst du halt da manchmal gegen Graupen, zumindest auf NFL-Niveau gesehen, die es halt auch nicht reinschaffen. Das ist halt da anders. Aber ich finde den Rest gut. Halt jung und unerfahren, aber gut.
Na gut, aber das ja dadurch, wenn ihr euer Safety-Netz da aufspannt, ich meine, die sind halt auch noch nicht alt, die beiden Safeties, aber ich sag mal, Winfield ist natürlich einer der Besten und Tyke Smith ist ja auch euer Third-Round-Pick aus dem letzten Jahr gewesen. Ja, der war ja auch in Georgia schon not too bad. Eure Defense allgemein, kommt ihr eher über die Secondary oder kommt ihr eher über die Front 7?
Sollte über die Front 7 kommen.
Okay, als Dolphins-Fan horcht man da auf, weil wir haben das unsere Defense sollte über die Front 7 und gerade über die Line kommen, ja. Ist aber nicht so passiert diese Saison. Heißt das bei euch, also es gibt noch Luft nach oben und eigentlich kommt sie nicht so über die Front 7 oder wie ist da der Stand der Dinge?
Luft nach oben ist noch nett ausgedrückt. Also ja, es sollte über die Front kommen. Also speziell über über die D-Line vorne. Die Linebacker sind da, werden da mit Blitzes halt immer wieder reingeschrieben von Todd Bowles, aber im Endeffekt ist der Plan, dass 4 bis 5 Leute vorne an der Line dominieren und früh Druck ausüben, um den Cornern relativ wenig Zeit zu lassen. Weil eigentlich haben wir Corner im System, die gut in Man und Press Man sind. Wir spielen aber dieses Jahr, glaube ich, relativ wenig Man, weil der Druck halt nicht konstant genug kommt. Mhm. Und ja, wissen alle, wenn halt irgendwie ein Receiver 3 Sekunden plus Zeit hat am Ende, wird es schwierig irgendwann für einen Corner den zu verteidigen. Also spielen wir sehr viel Zone. Ja, und dann ist halt diese Geschichte dieser fehlenden Athletik in der Mitte dann speziell und auch weil wir gerne unsere Linebacker in Blitzes einbauen, was dann die Mitte öffnet im Feld und halt für Slot-Receiver und Tight-Ends relativ gut öffnet.
Ja, das natürlich, das gefällt natürlich einem Dolphins-Zuhörenden, weil das ist ja das, wo Mike McDaniel am ehesten attackiert, also über die Mitte und dann am besten irgendwie bis 10 Yards, manchmal vielleicht ja, ein bisschen tiefer, aber da also kommen wir dann.
Anfällig.
Ja, aber ich sag mal so, eure Defensive Interior, ich glaube, die könnte zumindest einen guten Tag haben gegen Miami. Es ist ja mal die Frage, spielt Vita wer? Spielt er direkt über dem Center oder spielt er eher über dem Guard?
Je nach Scheme. Das ist wirklich ist ein 50-50-Ding. Ich glaube sogar 60-40 dieses Jahr. Also er spielt mehr über dem Guard als über dem Center. Wenn wir es aber, also wenn Todd Bowles richtig schaut und es ausnutzt, endlich mal über den Center stellt, wäre es natürlich ein Riesenvorteil, glaube ich.
Ah gut, also ich sag mal so, wenn er dann bei uns, da wird er wahrscheinlich gedoubleteamt, je nachdem, wo er ihn hinstellt, aber gegen unseren Left Guard, das ist unser Rookie, unser Second-Round-Rookie, Jonas Savinaire, der struggelt ordentlich. Da sehe ich halt ein extremes, potenzielles Mismatch. Und
da können die Rookies gegeneinander spielen, weil da wird auf der Seite spielt ganz viel Elijah Roberts bei uns.
Ah, okay. Ja, dann, das begrüße ich dann eher.
Das ist egal.
Na, da bist du harsch.
Hat ordentlich Pressure gemacht am Anfang der Saison, also es war nicht schlecht. Der war, ich glaube, Top 5 bei den D-Linern relativ lange dafür, dass er eigentlich ein 5-Runden-Pick war und ja, nicht mal als Starter angedacht war.
Nice, ja, aber trotzdem. Also ja. Jonah macht sich langsam besser, aber der wird Zeit brauchen noch. Schauen wir mal, ob das am Endeffekt überhaupt was wird. So, jetzt haben wir zumindest schon mal so ein bisschen über die Defense der Buccaneers gegen die Offense der Dolphins gesprochen. Also die Dolphins hätten da eventuell über die Mitte natürlich ihre Möglichkeiten, aber die Dolphins haben ja auch ihre Identität so ein bisschen geändert. Wie sieht es denn bei euch gegen den Lauf aus?
Kommt drauf an, wo ihr entlang lauft.
Wir würden eher außen anstatt innen laufen.
Ja, das habe ich befürchtet und das war mir auch klar. Das kann man mit AJ machen und das ist unser Problem.
Aber ich muss auch sagen, also bis auf den einen Run oder gerade das erste Quarter gegen die Bengals, die ja da eigentlich auch relativ anfällig sind, sah das dann nicht mehr so gut aus. Also da bin ich tatsächlich gespannt, wie es bei euch dann gegen euch aussieht. Weil, ja, manchmal versucht Mike McDaniel dann doch mehr über die Mitte zu kommen, was mir dann wieder graue Haare bereitet. Aber ja, das wird man dann sehen. Aber ja, erstmal werden wir versuchen, wahrscheinlich mehr über außen als über innen zu laufen.
Also ganz anfällig sind wir gegen so Checkdown-Pässe oder gescreamte so kurze Pässe auf dem Running Back mit so Vorblockern über außen. Da wird es bei uns ganz schwierig und ich weiß, das könnt ihr auch relativ gut.
Ja,
das ist schlecht bei uns. Also unsere Corner sind nicht die besten Tackler. Unsere Linebacker haben nicht mehr dieses Sideline-to-Sideline-Ability. Das ist halt, Lavonte David hat den Step verloren, Servocia Dennis oder Servocia Dennis oder einfach Dennis. Ich bin mir bei dem Vornamen nie sicher. hatte noch nie diese Ability mit den Sideline-to-Sideline-Agility. Und also über so die Flats, über Outside-Zone-Runs kann man uns leider relativ gut wehtun.
Das liefern wir natürlich gleich weiter an Mike McDaniel. Aber ja, das ist im Prinzip das, was was bei uns am ehesten kommt, wobei das auch jetzt gegen die Bengals tatsächlich zum Teil sehr, sehr offensichtlich war, eben durch den Rookie-Quarterback. Da bin ich tatsächlich gespannt, wie das jetzt im zweiten Spiel dann aussieht. Gut. Thilo, hast du noch was hinzuzufügen zum Dolphins Offense gegen Defense der Tampa Bay Buccaneers?
Nur noch mal vielleicht abschließend ganz groß, weil wir so früh sind, kannst du es schon gar nicht so richtig beantworten, aber kannst du uns noch mal ganz kurz sagen, habt ihr aus dem letzten Spiel irgendwelche Key-Verletzungen, die wir jetzt nicht so auf dem Schirm haben? Es gibt noch kein Injury-Report, nichts groß. Irgendwas, was wir vielleicht unter der Hand nicht wissen, außer die großen Namen, gibt es da irgendwas?
Gar nicht. Also aktuell kommt auch nichts raus in Tampa. Das ist schon seit Wochen so, dass Todd Bowles vor dem Injury Report, den sie machen müssen, nichts rausgibt. Und selbst dann, selbst wenn Leute auf dem Injury Report stehen, neu draufstehen, wissen wir nicht, was die haben und wie lange, weil das, da redet man nicht drüber in Tampa mehr seit diesem Jahr. Mhm. Ist extrem frustrierend, auch für uns als Fans.
Ah, okay, also dann wissen wir auch gar nicht so, wie es.
Aber im letzten Spiel ist auch keiner verletzt raus. Also ich gehe einfach mal von aus, solange jetzt nichts Wildes passiert im Training, dass wir mit den gleichen Leuten spielen wie gegen die Panthers.
Okay, alles klar. Gut, nee, dann lass uns den Ball drehen, würde ich sagen.
Ja, Thilo, dann dreh doch mal den Ball und das Feld oder wen auch immer. Was erwartest du denn von der Dolphins Defense gegen die Tampa Offense?
Ja, das ist eine gute Frage, denn für mich ist es so ein bisschen das Spiel, was jetzt den Trend der letzten Wochen entweder bestätigt, aus negativer Sicht, unsere Seite, oder wir können an die sehr guten ersten Quarter bzw. erste Halbzeit anschließen. Es kommen da drei Receiver, das ist so ähnlich wie das Bengals Receiver Core, vielleicht in der Spitze nicht mehr ganz so gut, aber in der Breite fast noch besser als das, was wir gegen die Bengals gesehen haben. Und da haben wir gesehen, dass uns der in Anführungsstrichen Nummer 2 Receiver T. Higgins schon ordentliche Probleme gemacht hat. Und genau sowas kann halt uns bei den Bucks auch erwarten. Also Godwin, Evans plus dann Ibuka, das ist schon ziemlich gut. Das ist irgendwo Top 5 auf jeden Fall, wenn man alle drei Receiver anblickt aus meiner Seite, also aus meiner Sicht. Und das macht auf dem Papier erstmal ein ordentliches Mismatch. Also da werden wir von der Secondary her nicht die Möglichkeiten haben, das zu covern. So. Wenn es so kommt, dann kann das auch tatsächlich leider ähnlich werden wie die Bengals. Die Gefahr sehe ich absolut. Die Frage ist jetzt, können wir an das anknüpfen, was wir schon in Spielen gesehen haben, wo es halt offensiv beim Gegner nicht ganz so klickt. Und nach meinem Eindruck klickt es im Moment bei den Bucks halt nicht ganz so. Gerade mit Baker, der so ein bisschen halt struggelt. Ich weiß gar nicht, ist der auch angeschlagen? Weiß man da was, Tobi? Hat der irgendwie, schleppt der irgendwas mit sich rum?
Ja, also der hat sich gegen die Rams die Schulter und den linken Arm verletzt und ich glaube, das zieht noch nach. Man sieht es in vielen seiner Bewegungen. Er ist manchmal etwas zögerlicher mit dem Lauf. Er wirkt allgemein etwas langsamer, also nicht langsam, aber er geht anders durch seine Reads, er positioniert sich irgendwie anders als am Anfang der Saison und vermutlich ist noch ein bisschen was, bisschen was da von der Verletzung.
Ja, wenn das so sein sollte, dann haben die Dolphins natürlich auf jeden Fall die Chance, das Ganze über die Linebacker nicht zu dominieren, aber die Bucks offensiv einzuschränken. Die Möglichkeit besteht, aber genauso gleich kann es sein, dass wir keinen Zugriff kriegen und dass wir dann mit ein, zwei doofen Situationen, die gegen uns passieren, wieder bei jenseits der 40 Punkte sind. An diesem Stand ist unsere Defense einfach. Ich glaube, die Defense kann das Spiel nicht gewinnen, aber sie kann es eng halten. Das wird es auf jeden Fall sein. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir gerade Ibuka mit den langen Dingern einfach nicht covern können, wenn bei uns wirklich Minka nicht spielen sollte. Dann haben wir auf Safety die Qualität nicht. Ich weiß nicht, Rico, hast du mehr Infos, wie es da aussieht? Ich habe noch nichts gelesen.
Nee, noch nichts raus, was das angeht.
Ja, also wenn Minka ausfallen sollte, dann glaube ich, könnten wir da ein Problem kriegen. Ist für das Spiel für mich aber auch gar nicht das Entscheidende. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir am Ende hier 45-46 verlieren und Quinn Ewers spielt auf einmal und wir sagen, ja, der zeigt was, dann ist für mich das völlig fein. Aber defensiv, wie gesagt, wenn Baker sich nicht so verhält wie in den letzten Wochen, glaube ich, haben wir da wenig Chance in der Secondary. Dafür ist das Receiver-Trio der Bucks einfach zu gut und auch zu vielseitig. Das hat uns, für mich, hat das Bengals-Spiel gezeigt, wenn ein Gegner kommt, der mehr als nur den einen Go-To-Guy hat, mit zwei oder drei oder sogar vier, dann fehlt uns die individuelle Klasse. Das ist leider so.
Ja gut, dann schauen wir mal bei Tobi, wie würdest du denn versuchen wollen oder die Identität der Offense der Tampa Bay Buccaneers? Hol uns nochmal ab.
ja, das ist, also eigentlich ist sie darauf angelegt, mit den Receivern das ganze Feld ein bisschen zu stretchen, um dann den Bucky Irving auch zusätzlich gut ins Spiel zu bringen, laufen zu lassen, hinter einer eigentlich starken O-Line, die halt aufgrund von Verletzungen leider dezimiert ist, speziell Interior, wo jetzt unser Left Guard 2 und unser Right Guard 3, würde ich sogar sagen, spielen aktuell. Daher muss man schauen, aber eigentlich ist ja der Ansatz, du hast Evans, der halt den Top-Corner meistens dann 1-1 zieht, plus ein Safety noch auf sich lenken soll, du hast Godwin, der abwechselnd mit Ibuka im Slot agiert. Ibuka ist viel Stretching-Option, wie gesagt, der aber auch über die Mitte dann eher kommt sogar. Und ja, die Mismatch-Maschine Bucky Irving halt hinten. Das ist die Identität, also so eine richtige Identität gibt es ja jetzt auch nicht. Wir wollen halt auch eigentlich, wie es so ein Shanahan an Mike McDaniel und so macht, auch eine 50-50-Offense sein. Also wir wollen genauso viel laufen wie werfen, weil wir im besten Fall halt, weil das eine das andere öffnet, also speziell der Lauf öffnet halt dann am Ende das Passing-Game.
Funktioniert das denn auch?
Ja, die letzten Wochen nicht so gut, aber da war halt Bucky auch angeschlagen, am Anfang auch noch verletzt. Und weil Baker speziell im Passing dann nicht so viel Zeit hat, wie erhofft aufgrund dieser Verletzung Interior. Das merkt man halt schon. Das macht natürlich einen riesen Unterschied, wenn du da mit deinem Backup spielst. Zusätzlich unser Center ist auch erst im zweiten Jahr. Das heißt, der ist auch noch jung, unerfahren. Ein bisschen hat auch im College selbst sehr wenig Center nur gespielt. Also ist das wie sehr viel neu. Und wenn man uns verletzen will, dann kann man das eher durch den Druck durch die Mitte, was natürlich ich glaube, das angenehmste Ziel immer für einen Defense-Coordinator ist, weil jeder weiß, der kürzeste Weg zum Quarterback ist straight through. Daher, ja, muss man schauen. Wenn wir die Mitte zumachen können und einen Lauf mit Bucky etablieren können, könnte es halt, also so ansatzweise ein bisschen etablieren können, könnte es halt eklig werden, weil wir diese extrem tiefen und starken Receiver-Core haben, weil dahinter ist ja auch noch ein Jalen McMillan als Nummer 4 und ein Tess Johnson als Nummer 5, die ja auch noch wirklich gut sind.
Ja, wie lauft ihr denn dann am liebsten? Also ich meine, wir haben die Diskussion ja gerade schon in die andere Richtung, aber was ist denn euer bevorzugtes Laufziel? Also lauft ihr eher durch die Mitte mit dem Kopf durch die Wand oder eher über außen?
Leider zu viel durch die Mitte. Also unserer Fanmeinung nach mehr durch die Mitte als erhofft. Weil letztes Jahr waren wir, wenn wir speziell über links, über die Seite von Tristan Wirfs gegangen sind, mit so nicht wirklich weit outside, aber so leicht schon nach außen, nach links außen geschifteten Plays immer sehr erfolgreich, wo dann auch Mike Evans und Chris Godwin noch mit als Blocker dastehen oder Kate Otten auch mal gerne, obwohl der meistens auf rechts sitzt, ein bisschen aushelfen muss im Blocking, je nach Gegner. Also ist aber bei Bucky relativ egal. Also wenn der eine Lücke hat, der ist auch shifty genug, von innen nach außen zu kommen. Also es ist ja AJ bei euch eigentlich auch. Der sitzt ja nochmal um einiges mehr.
Ja, das ist wohl so.
Unser Ansatz ist dann doch mehr Interior als bei euch, aber ich glaube vom Play-Calling-Stil da vorne beim Blocking unterscheidet sich das gar nicht so krass sehr, weil ist ja auch eine lustige Sache. Unser Offense Coordinator ist ja, kommt ja eigentlich direkt aus dem Mike McDaniels Tree. Der hat ja ein paar Jahre bei euch gearbeitet.
Das kann sein. Also da
erwischt. So. Ich glaube, Wide Receiver Coach war bei uns, oder?
Genau, Wide Receiver Coach war ziemlich lange bei euch. Ja. Und ich glaube, auch in später auch noch was anderes. Ja. Ist auch mal aufgestiegen zwischendurch.
Ja. Da war ich jetzt nicht vorbereitet. Aber frech, ich weiß. genau. Aber ich glaube auch, dass also wenn ihr stur durch die Mitte läuft, ich glaube, das könnte tatsächlich gut für uns sein. Weil ich glaube, dass wir da mit Grant, Biggs, vor allem Zach Zieler und dann mit den Linebacker eben da den Run gut stuffen können. Aber wenn es dann wirklich mit Shiftiness über außen, und ihr habt ja, also gerade auf links, also Tristan Wirfs ist natürlich einfach ein richtig, richtig, richtig toller Spieler. Also gerade über die Seite, wenn ihr dann noch mit dem Swing-Tackle rüberkommt, ich glaube, da könnte es durchaus Erfolg geben für die Buccaneers. Also das sehe ich schon.
Würde ich mir auch wünschen, aber das machen sie zu selten. Ich weiß auch nicht, warum.
Ja, diese NFL-Coaches sind auch nicht mehr das, was sie mal waren.
Ja, ist schlimm. Alle keine Ahnung mehr vom Football.
So nämlich. Ja, verrückt. Nee, das auf jeden Fall. Da bin ich tatsächlich gespannt, weil gegen den Lauf ist das schwierig, aber gerade wenn, das hat Thilo ja auch schon richtig gesagt, wenn Minka fehlt, ich glaube, dann habt ihr auch gute Chancen, dann wieder so ein Baker-Mayfield-Game, wo er dann wieder mit Balls of Steel sozusagen durch die Gegend läuft. Und ich meine,
das bräuchten wir so sehr. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das bräuchten wir so sehr, so ein Refreshing-Game, wo das einfach alles wieder klickt, dass dieses Selbstvertrauen zurückkommt. Dass das wieder nach Buccaneers Football, so nach Ende letzter Saison, Anfang dieser Saison ausschaut, auch vom Confidence-Level von Baker, weil auch das ganze Stadion ist sehr davon abhängig, wie Baker drauf ist. Das merkt man. Ja. Baker ist so dieser Haupteinpeitscher, der ist so dieser Leader dann halt. Also wenn er dann so einen Lauf Outside macht und dann First Down noch irgendwie rausholt am Tackle da, wo alle sagen, boah, scheiße, das sollte er bitte nicht machen. Und er dann aufsteht und abgeht. Das hatten wir seit Wochen haben wir das nicht mehr so richtig gesehen, dass er dann außen steht und selber sich halt pusht nochmal, was alle in Tampa mitnehmen könnte, glaube ich. Und das würde uns so weit helfen, dann auch vielleicht diese Energie im Stadion nochmal aufzubauen, um dieses Finale gegen die Panthers dann anzugehen und vielleicht dann doch in die Playoffs zu kommen, weil eigentlich ist dieser Kader, sorry, dass ich jetzt komplett woanders hinlate, aber eigentlich ist dieser Kader speziell dieses Jahr gut genug, meiner Meinung nach, um in den Playoffs weit kommen zu können. Wir kriegen dann, wenn wir in die Playoffs kommen würden, wir würden eventuell Kalijah Kansi, unser Interior Pass Rusher, unsere Tree-Tech, der D-Line zurückkriegen. Wir würden Ben Bredesen, unseren Left Guard, zurückkriegen und vermutlich auch mit Simon McCollum in seine nominelle Nummer 2 Outside Cornerback zurückkriegen. Das wäre dann so stark und dann mit 2 Siegen, die vielleicht dann sogar offensiv mal gut ausschauen, irgendwie mit einem guten Gefühl dann in ein Heimspiel, was ja dann als Division-Sieger einfach kriegst, reinzugehen und dann irgendwie da nochmal Energie mit reinzunehmen, das wäre schon geil. wie ihr hört, ich will das Ganze noch nicht aufgeben.
Ja.
Dafür mag ich diese Mannschaft zu sehr.
Du, wir machen das ja auch gerne als Therapiestunde, das ist gar kein Problem, ne? Also ich meine, als Dolphins-Fan ist das sowieso hier häufiger so eine Veranstaltung. Aber nee, also welcher Ort wäre nicht mehr dafür gemacht als Miami für ein Baker-Mayfield-Revival? Also ich kann mir da wenig Orte vorstellen, wo es mehr danach schreien würde vom Typ her.
Wisst ihr, was verrückt ist? Wenn wir jetzt die letzten Wochen besser gespielt hätten, wäre ja dieses Stadion vermutlich packed.
Ja.
Dann wären so viele Leute aus Tampa runtergekommen.
Das ist korrekt.
Aber das wird vermutlich nicht der Fall sein. Also ich weiß, ein paar Buccaneers-Fans aus Deutschland sind da. Ich weiß, wir werden einen für deutsche Verhältnisse Prominenten da haben. Die Nadine Nourasin. Von The Zone. Die war ja im Buccaneers-Camp. Die ist beruflich, glaube ich, gerade unten. Mhm. Zumindest ist sie jetzt heute nach Miami geflogen und wird dann auch, glaube ich, das Spiel anschauen.
Nice. Ja, also das Fand ich auch cool.
Wenn übrigens sie das nicht motiviert, ey.
Ja,
also. Schreibt Nadine vorher noch, die soll mal bitte den Leuten in den Arsch treten.
So nämlich. Aber also, wenn ich mir gerade, ich bin jetzt mal scherzeshafterweise auf die Seite der Dolphins gegangen, also auf Ticketmaster, wo, also, ne, das heißt die Seite der Dolphins. Ja, es gibt noch einige Plätze, nicht wenige. Es ist zwar alles ein bisschen teuer halt, wie NFL so ist, also $100 muss man dann schon mitrechnen.
Echt? Okay, dann ist Tampa ist günstiger, wenn es nicht läuft.
Also, ich bin verwundert, weil eigentlich ist Miami auch so, vielleicht ist das der Quinn Ewers-Effekt, ich weiß es nicht.
Vielleicht ja? zwischen den Feiertagen und so, weiß ja nicht. Ja, Touris in Miami.
Ja, das ist ja häufiger das Thema bei Miami tatsächlich, dass viele Away-Fans einfach da sind, weil, geil, ne, Miami halt, und da kann man ja mal so ein langes Wochenende machen.
Wem erzählst du das? Das ist das Gleiche mit Tampa, also bei uns sind ja unsere Season-Ticket-Holder auch so nett und verkaufen dann halt ihre Tickets an Gastfans.
Ja, so. Kennen wir.
Boah, ich hasse diese Mentalität so sehr, ich komme damit nicht klar, aber es ist ganz normal in Tampa.
Ja, das, also da kann ich dir zur Seite stehen oder wir können dir da zur Seite stehen. Das haben wir in Miami aber auch. Also, das war schon mal schlimmer. Also jetzt gerade die Mike McDaniel-Ära war da, war gut, was das angeht. Aber vorher war das wirklich eine ziemliche Katastrophe. Also, das kann man nicht anders sagen. Das ist tatsächlich.
Ja, aber ich glaube, das hat einfach der Staat Florida so an sich. Da sind eh viele Leute aus allen Teilen der Welt und speziell dann aus allen Teilen Amerika, die im Alter dann irgendwann dahin ziehen.
Ja.
Oder auch arbeitstechnisch halt einfach in die Region da ziehen. Also speziell dann bei euch vielleicht auch mehr mit Arbeit. Bei uns mehr Rentner. Und die sind dann auch Fans von dem Local Team, bis halt ihr Heimatteam dann teilweise kommt und dann holen sie halt das New Yorker Team raus oder die Patriots oder die Niners eher weniger, aber halt so die Ostküstenteams und holen dann auch gerne noch ein paar Tickets bei Bekannten für ihre Verwandtschaft und Freunde und sowas und dann hast du halt plötzlich, wenn du gegen Philly spielst, 40% grün im Stadion, denkst du ja auch so, ach komm, so ein Scheiß.
Ja, also das kennen wir, also gerade jetzt, also gegen die Patriots war es eine lange Zeit so, das ist gerade wieder auf dem Rise, was keiner mag, aber gegen die Bills ist es so. Bei den Jets ist es nicht so.
Ja gut, die wollen auch nicht mehr fliegen.
Probleme. Ja, lohnt sich einfach nicht. Aber ja, das ist, ja, es ist halt so, ich glaube auch, dass die Jaguars da auch Themen mit haben. Da haben wir ja alle drei Florida-Teams sozusagen beisammen. Ja, aber es passt thematisch tatsächlich, weil wir hatten die Frage vorhin auch, so ein bisschen in diese Folge, weil, ja, es ist in Anführungsstrichen gut zu hören, dass es nicht nur bei den Dolphins so ist, sondern dass es bei anderen Teams aus Florida eben genau das Gleiche ist.
Ich wollte gerade sagen, it's a Florida thing.
Ja. Ja, es ist, wie es ist. Da werden wir erstmal wahrscheinlich nichts ändern können, außer man hat wirklich langfristigen Erfolg. Dann ist das vielleicht anders, aber ich glaube, ansonsten wird sich da nicht so viel dran ändern. Das glaube ich nicht. Genau. Gut, bevor wir in die Predictions gehen, Thilo, hast du noch eine Frage?
Nee, tatsächlich nicht.
Tatsächlich nicht.
Tatsächlich nicht, nee.
Tobi, hast du noch eine Frage?
Ja, also jetzt das interessiert mich auf eure Defense bezogen. Wie gut sind eure Linebacker in Coverage?
Thilo, du hast heute schon über die Linebacker gesprochen.
Ja, wie gut sind unsere Linebacker in Coverage? Also für mich ist unser Linebacker-Duo ist die positive Überraschung der Saison. Dotson und Brooks. Coverage, für mich sind es eher die beiden, also gerade Brooks ist das Tackling-Monster der NFL. So,
das hat, glaube ich, die meisten jetzt auch aktuell, ne?
Ja, genau. Und Coverage ist so ein bisschen das Problem. Also Problem finde ich auch nicht richtig. Also sie sind auch da gut. Da kommen sie nicht an das richtig ran, was man jetzt vielleicht sagt, das ist ein Top-Linebacker. Vielleicht ist gerade bei Brooks, ich habe das am Anfang gesagt, hat mich so ein bisschen bei ihm überrascht, dass er nur in Pro Bowl Voting, also nur der erste Aufrücker praktisch ist. Weil für mich gehörte er da rein, aber wenn man etwas finden kann, dann ist es die Coverage. Hat jetzt auch in den letzten Spielen, glaube ich, zwei dumme Interceptions mal fallen lassen, die hätte fangen können. Zeigt aber auch, dass er da ist. Dotson ähnlich. Ich finde, die machen einen Job, der oft unterm Radar fällt. Und ich würde sagen, Tackling gegen den Run, auch vom Blitzing her, ist es sehr gut. Coverage ist, ja, also 3+, wenn wir mal so in Schulnoten sind, irgendwie. Also ich finde es okay. Es macht uns keine Sorgen mehr. Und das ist bei Linebackern der Miami Dolphins auch besonders. Also Linebacker war in den letzten Jahren für uns irgendwie mal eine große Baustelle. Und ist es dieses Jahr überraschenderweise nicht mehr. Und das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Das ist für mich eine der wenigen Positionsgruppen, wo wir keine Baustelle im nächsten Jahr haben werden, wenn wir da nicht selber was agieren. So ist zumindest meine Meinung.
Ja. Finde ich spannend, ja. Ich hätte jetzt beide auch, also so aus der Vorgeschichte, nicht so eingeschätzt. Ich weiß, dass Dotson so diese Ability hatte. Brooks war ja, wie du schon gesagt hast, mehr so dieser klassische Run-Defender, der auch mal blitzt. Ja. Aber ja, schön, dass der einen Schritt gemacht hat. Und jetzt noch so eine Geschichte. Ich bin ein Chop Robinson-Believer, auch wenn ich ihn damals vielleicht im Draft jetzt nicht so hoch hatte, aber ich habe halt schon an sein Skillset geglaubt. Da gibt es auch lustigerweise eine Geschichte dazu, weil ich habe da Shaquille Barrett war ja letztes Jahr in München um diese Embassy, wo ihr am Sonntag auch, also jeder Dolphins-Fan aus München gerne hinkommen kann, um die zu eröffnen. Und wir hatten dann am Freitag, sind wir mit dem rumgehangen. Also halt einfach so als Fanclub, wir durften mit dem da reden. Der hing da, der saß da mit uns, hat gegessen, getrunken. Und jeder konnte halt so ein bisschen mit ihm quatschen. Ich bin halt wirklich hin aus Fantasy-Football-Sicht, als IDP-Liebhaber, also als Defense-Liebhaber allgemein, habe ihn gefragt zu Chop Robinson, was er von ihm hält. Und weil Shaq war ja während der Preseason bei euch unter Vertrag noch. Mhm. Und so, mit wem man ihn vergleichen würde und so alles. Und er hat gesagt, also er hat schon Bradley Chubb-Züge, mit dem er es ja lustigerweise zusammenspielt. Aber wie ist seine Entwicklung? Wie gefällt er euch bisher? Was sind so die, ja, so das Resümee bisher?
Also er hatte einen verdammt schwierigen Start 2024. Also die erste Saisonhälfte war nicht so gut, aber dann hat er den Schalter umgelegt und dann ging es nochmal richtig ab. Also da hat er wirklich die Kohlen aus dem Keller geholt sozusagen. Also da hat er in der zweiten Hälfte hat er dann auch immer viele Pressures gehabt. Also ab Spieltag 10, da waren es dann 6-6-10 und dann nochmal 6 später. Und so ist er dann im Prinzip auch laut PFF auf seine 56 Pressure gekommen. Die Saison ist er dann wieder langsam gestartet und dann dachten wir so, okay, schauen wir mal, aber das ist bisher, ist das echt nicht so stark. Also er hat jetzt in den letzten 4 Spielen jeweils einen Sack, also gegen Pittsburgh nicht, aber dann 3 Sacks in 4 Spielen, was erstmal gut ist, aber insgesamt sind das 19 Pressure diese Saison bei über 200 Pass-Rush-Snaps, das ist halt, da müsste man ein bisschen mehr erwarten. Und das größte Problem ist bei ihm halt auch, dass sein Tackling nicht konsistent genug ist. Also er verpasst häufig dann einfach das Tackling. Er kommt eher über den Speed, das auf jeden Fall. Und dadurch kommt das vielleicht auch, dass er dafür anfälliger ist. Aber da müsste er noch so ein bisschen besser werden. Und dadurch, dass wir in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr gesehen haben, wozu er theoretisch in der Lage ist, ist es, glaube ich, auch so, dass ihm keiner da irgendwie einen Strick draus dreht. Der wird ja jetzt erst Anfang des Jahres 23. Das heißt, er hat da auch noch durchaus Entwicklungsmöglichkeiten, was das Alter angeht. Also da wird er den Rookie-Vertrag, sollte er bekommen auf jeden Fall. Fifth-Year-Option muss man dann gucken, wie das kommende Jahr wird, weil die würde ich ihm unter diesem Jahr nicht geben. Das muss ich auch ganz klar sagen. Aber da muss man einfach mal schauen. Also er hat, das ist so dieser Sophomore Slump, so fühlt sich's an. Also aus meiner Sicht, Aber wir haben gesehen, was er kann. Er muss halt insgesamt noch wieder konsistenter werden. Das ist, glaube ich, das Größte. Und er ist halt ein Pass-Rusher. Also er ist kein Linebacker, den ich oft in Coverage droppen würde, auch wenn er über die Geschwindigkeit kommt, aber das ist was er nicht wirklich gut kann. Und genau, also das würde ich zu Chop Robinson soweit sagen. Also da, es ist noch, das Kind ist noch nicht in den Keller gefallen, nicht in den Brunnen gefallen, in den Keller, wow. Das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen. Aber ich erwarte in der kommenden Saison einen deutlichen Sprung. Das muss man schon sagen. Ich weiß jetzt halt nicht, ob er häufiger jetzt gedoubleteamt wurde, aber das glaube ich nicht, weil Bradley Chubb dafür zu gut spielt, dass man Bradley Chubb alleine laufen lässt. Genau. Also so würde ich das erstmal beschreiben. Genau, Thilo, wenn du
was... Ja, gehe ich genau mit. Also Chop Robinson ist leider so eine kleine Enttäuschung, wie der gesamte Pass-Rush, auf gut Deutsch. Ja. Und da gehört er dazu. Wir können nur hoffen, dass es im nächsten Jahr besser wird. Und das Jahr, das geben wir ihm jetzt. Ja.
Super, danke. Ich hoffe auch, dass es sich entwickelt.
Das ist schön. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Tippen. Wir tippen ja immer den Spread, also mit wie viel ein Team gewinnt oder eben nicht gewinnt. Weil dieses genaue Ergebnis, das waren wir nicht gut genug, das haben wir dann abgeschafft. Um euch da abzuholen, die Betting Odds stehen bei dem Over und Under von 46,5. Um euch dann abzuholen, da draußen letzte Woche gegen die Bengals war das Over Under bei 48. Also wir reden ungefähr in der gleichen Region wieder. Die Tampa Bay Buccaneers sind 5,5 Punkte Favorit bei den Miami Dolphins, was im Prinzip ja ein Touchdown ist. Also wenn man die Home Advantage, dann ist das ein Punkt, ist das ein Touchdown mit Two-Point-Conversion, den der Wettmarkt eher auf neutralem Feld ihn da vorne sehen würde. Genau, und da gehen wir dann an unseren Gast zuerst. Also du darfst einmal den Spread tippen und darfst sagen, ob wir über die 46,5 Punkte gehen, Tobi.
Wow, also picking against the spread. Spannend.
Du musst nicht gegen den Spread, du musst halt einfach, also mit wie viel Buccaneers gewinnen. Also wenn du sagst, dass die Buccaneers gewinnen, dann musst du einfach nur sagen, mit wie viel. Also,
ja, ich gehe jetzt mal rein, dass wir gewinnen und
überraschend.
Ja. Du, ja. Also sie haben mein Selbstvertrauen nicht komplett genommen, aber ich weiß nicht, ob es wirklich mit dem Touchdown am Ende ist. Aber ja, ich nehme es mal. Ja, sie kriegen es gerade so hin, mit dem Touchdown zu gewinnen.
Gut, da fallen mehr als 46 Punkte?
Ja.
Okay.
Also mit unserer Defense, wenn und unserem Track Record gegen unerfahrene Quarterbacks. Wenn es da nicht funktioniert, dass ihr Punkte macht, dann wüsste ich nicht gegen wen.
Ja gut, schauen wir mal. Thilo.
Wir verlieren das mit 3, aber ich nehme auch das Over.
Ja gut, also ich werde den Overstreak nicht kaputt machen. Ich gehe auch mit Over, einfach weil, das war gegen die Bengals. Natürlich haben die Bengals offensiv mit ihren Wide Receiver nochmal eine andere Feuerkraft. Aber ja, nee, ich glaube, wenn Minka nicht spielt, dann wird es, glaube ich, wieder so ein, ich will nicht sagen, dass es ein 40-Burger wird, aber dann geht es in die 30er und dann sind wir schon bei dem Over. Mhm. Ich glaube auch, dass die Dolphins punkten werden.
Es war auch so mein Gedanke, dass wir so an den 30 kratzen und ihr die 20 überspringt und wir deswegen dann halt overkommen.
Ja, aber ich glaube auch, die Bucks gewinnen das mit 13. Ich glaube einfach, dass das so ein 45, Dolphins kriegen wieder 45, 32, das wäre okay für mich, muss ich sagen. Weil, also weil viel erwarten aus Saison kann man nicht mehr, weil worum geht's denn noch? Und wenn die Offense jetzt zumindest so ein bisschen Leben zeigt mit Quinn Ewers, das würde mich halt freuen. Und ich fände es auch geil, Baker Mayfield einfach in den Playoffs zu haben. Dafür ist einfach diese Story dahinter. Und er war ja immer der Underdog. Und ja, da kann man dem einen der anderen Teams aus Florida auch dann die Daumen drücken dafür. Das auf jeden Fall.
Ist da von euch aus keine Rivalität.
Nee, warum auch? Also,
das ist ein Scherz. Also ich sage immer nur so, ja, wenn halt Florida, dann Rivalität am ehesten mit Miami, weil die Jaguars ja, die sind so jung als Team und man sieht die genauso selten. Ja. Aber ja, im Endeffekt, glaube ich, gibt es keine In-State-Rivalry so richtig, weil ihr zwei seid, also die anderen zwei Teams sind in der AFC, man sieht sich extrem selten und
ja, dadurch
gab auch nie irgendwo große Spiele, wo man gesagt hat, so, wow, wenn ihr gut wart, waren wir schlecht und umgekehrt meistens. Und daher,
ja, also das ist dann von ganz, ganz früher her, wenn es da mal was gegeben hat, so ungefähr.
Nicht mal dann, in euren Top-Jahren waren wir scheiße.
Ja.
Und dann, als wir gut geworden sind, Ende der 90er, Anfang der 2000er, da wart ihr auch nicht schlecht, aber man hat sich jetzt nicht, ja, man hat sich halt selten getroffen.
Ja, es war dann, kann ja nur in der Regular Season gewesen
sein. Ja, genau, also im Super Bowl haben wir nicht gegeneinander gespielt, daher.
Nein. Das, da könnten wir hoffen ja, dass wir dieses Jahrtausend vielleicht mal einen Playoff-Sieg irgendwann sehen. Das war uns ja auch noch nicht vergönnt, dieses Jahrtausend, dementsprechend. Oder es war 2000, ich weiß es
nicht. 2000, ja.
Ja, genau. Deswegen heißt es nicht immer in diesem Jahrtausend, aber seit 25 Jahren.
Das ist krass. Ja.
Also wir haben es immer dann in die erste Runde geschafft und dann war, und das waren auch die verrücktesten Spiele. Also ich meine, wir haben mit Backup-Quarterbacks damals gegen die Steelers gespielt. Und gegen die Bills mit Skylar Thompson, die wir dann sogar fast geschlagen hätten. Aber
oh ja, das war ein wildes Spiel. War das nicht in Buffalo mit Schnee?
Ja, ja.
Buffalo mit Schnee, ne?
Das war in Buffalo und dann war das ja, hatten wir sogar die Möglichkeit, Skylar Thompson irgendwie so noch einen Game-Winning-Drive hinzulegen, aber der ist dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie er dann geendet ist, das habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf, aber ja, das hat Josh Allen ja fast weggeworfen, das Spiel. Also er hat dann
das war das mit den vielen Interceptions, ja.
Genau.
Ja, ja. Und das war, da habe ich mitgefiebert. Da war ich für euch. Also bin jetzt kein Bills Fan.
Ja, aber das ist tatsächlich so ein bisschen, was bei uns so ein bisschen doomed ist und wo wir jedes Jahr hoffen, vielleicht ist dieses Jahr, aber ich glaube, das wird dann erst so 2027, 2028 wieder was mit uns. Aber auch mit Jacksonville ist da. Da ist halt überhaupt nichts. Ne? Also wir müssen halt einfach in den Norden fliegen für unsere Rivalitäten. Und ja, ich glaube, es wäre, wenn es irgendwann mal eine Reorganisation der Divisions geben würde und die Florida-Teams in einer Division spielen würden, ich glaube, dann würde es richtig abgehen. Ich glaube, das wäre so der Start, wo man so dann peu à peu so Rivalitäten aufbauen könnte. Aber ja, ich weiß nicht.
Nein, es könnte anderen Divisionen passieren, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es halt dieser NFC East passiert, die halt zu legendär ist. Es gibt halt so drei legendäre Divisionen, die du halt einfach nicht auseinanderreißen wirst. Im Endeffekt, das ist die NFC East, das ist die NFC North und das ist die AFC North. Kann ich mir halt nicht vorstellen, dass die irgendwie. AFC East, die beiden East und die beiden North Division. Das sind die halt diese ganzen großen Traditionsduelle haben, diese großen Rivalitäten und sowas, die reißt du nicht auseinander, egal wie die gemacht sind. Ich meine, die NFC East nimmst du ja auch nicht weg, auch wenn die Cowboys unten in Dallas rumhängen und der ganze Rest auch an der Ostküste ist.
Ja.
Das machst du nicht. Die anderen Divisionen sind eine Sache für sich, die kannst du vermutlich irgendwie ein bisschen umstrukturieren, auch wenn es da Rivalitäten zwischen Raiders und Chiefs gibt und so, aber
ja, aber nicht in dem Maße, das stimmt schon.
Ja, Raiders, Chiefs ist halt die eine und vielleicht dann, ich überlege gerade, AFC South hat ja gar keine Tradition dahinter und die NFC South hat halt, ja, das ist doch so, das sind mit Jaguars und Texans sind halt zwei junge Teams, ich meine, die Oilers gab es früher, ja, aber die sind dann, ja, naja.
Naja, wir kommen ins Schwätze.
Ja, lass mal. Das ist schon so.
Aber, immer wieder schön. Und genau, also, es ist am Sonntag, es ist ein 19-Uhr-Spiel, also gar keine Probleme. Am 28. da seid ihr eure Verwandtschaft schon los, wenn ihr sie loswerden wolltet, weil dann haben wir auch kein Weihnachten mehr. Und genau, wenn ihr es in München gucken wollt, dann Ned Kellys Ned Kellys, ja. Da gerne vorbeischauen. Immer wahrscheinlich eine sehr, sehr coole Veranstaltung. Ich, wenn ich mal wieder in München bin und die NFL spielt, werde ich da auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Und ich hoffe dann, dass ihr mir da draußen dann schon mal berichten könnt, wie es so war aus Dolphins Sicht. Und ja, wenn ihr mehr von Tobi hören wollt, dann gibt es den Crewcast und eben auch Mics in Motion. Wunderbar. Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest, Tobi?
Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke für die Therapiesitzung und die mentale Aufbauarbeit von euch. Oh Gott.
Gerne, gerne. Gar kein Problem. Danke, dass du dir wieder mal die Zeit genommen hast, hier zu Gast zu sein.
Immer
wieder schön. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.